verehrte Hörerinnen und Hörer, hier ist der Neusprechfunk mit der Nummer 18. Wir haben uns in diesem Jahr schon das zweite Mal zusammengetan und wir sind
Maha,
Kai
und Konstanze. Wir beleuchten hier die politische Sprache und ihre Wirkung und den Zeitgeist. Das machen wir jetzt schon seit Jahren, immer in größeren Abständen. Und das Konzept ist ein bisschen vage, weil wir drei die Freiheit haben wollen, hier einfach zu besprechen, wozu wir Lust haben. Stimmt doch, oder?
Wir sind, glaube ich, einer der letzten echten Laber-Podcasts, ja.
Nee. Oh nee, Laber-Podcast gibt schon noch eine Menge.
Ja?
Ja, du hast immer alle gelöscht aus dem
Aber Feed, es gibt solche und solche. Es gibt Podcasts, da sind die Leute total unvorbereitet und labern und labern und labern. Und man fragt sich, warum höre ich mir das eigentlich an? Und wir machen aber schon mit Vorbereitung und wir haben interessante Inhalte. Themen und Inhalte. Also bei uns gilt noch nicht Inhalte überwinden.
Ja, richtig. Und wir bekennen uns zu Neusprech, indem wir Neusprech finden und analysieren.
Und wir haben sogar eine Art von Struktur.
Wir haben echt, wo? Nee, echt jetzt? Okay, und wir haben Struktur. Und wir sind dazu übergegangen mit den Jahren, muss ich sagen, das war am Anfang nicht so, dass wir uns gegenseitig überraschen. Das heißt, ich habe keinen Plan, was die Herren hier heute vorhaben.
Du hast keine alte Zeitung mitgebracht?
Ich habe diesmal keine alte Zeitung. Ich habe sogar, ich habe heute einen Rechner dabei, den ich auch aufklappen werde, ganz entgegen meiner Gewohnheiten. Ich möchte dazu aber keinen Kommentar abgeben. Wer von euch möchte denn beginnen? Ach so, wollen wir noch mal zum Feedback vom letzten Mal sagen?
Ja, Feedback vom letzten Mal, damit sollten wir anfangen.
Bitte. Wir haben einen sehr langen, kann ich mich erinnern, der uns insbesondere auch vorwirft, dass wir keine Ahnung haben. Von der Materie, insbesondere Kai.
Das kann man mir immer gerne vorwerfen. Damit
und unsere Analogie mit den Kutschen, die ich aber schon kritisch angemerkt hatte im Podcast, die ist wiederum bekritisiert worden. Mhm. Ich warte aber nicht selbst, möchte ich hier versprechen. Also ich habe nicht unter fremden Namen bei uns kommentiert.
Ach so, ich dachte schon.
Ja, bitte.
Ja, ja, was gibt es dazu noch zu sagen?
Naja, wir nehmen das hin und haben das veröffentlicht, ja, ansonsten habe ich mich vor allen Dingen gefreut.
Nein, ich gebe gerne zu, dass das Beispiel, so wie alle Beispiele, hinkt, ja, aber ich fand schon, es hinkt in die richtige Richtung, insofern.
Ansonsten haben wir viel Freude, dass wir wieder erschienen sind in den Kommentaren gelesen, was natürlich auch schön ist.
Ja,
und
stimmt.
Eine relativ hohe Downloadzahl, wie ich mir habe sagen lassen. Also wir sind doch locker wieder in den fünfstelligen Bereich geraten. Hui! Das ist erfreulich.
Cool, das ist
ja, fand ich auch. Naja, und also wir müssen schon immer sagen, wer schuld ist, dass wir uns so spät treffen erst wieder. Das ist natürlich Kai, der immer Problembär ist bei den Terminen.
Naja, wir sind alle so ein bisschen
problematisch. Ihr seid auch nicht besser. Termin.
Naja, aber in diesem speziellen Fall haben wir einen Schuldigen. Wir wollen ihn auch ruhig mal nennen. Also wenn
jemand Ross und Reiter nennen, um in der politischen Sprachgebung zu bleiben.
Ross ja.
Reiter. Sehr gut. Genau.
Ja.
Ja. So. Ja, da passt ja schon ein Beispiel, was ich hier habe.
Na denn,
mit dem Ross und Reiter.
An,
und zwar das Ende der Marlboro. Philip Morris gibt Tabakgeschäft auf.
Ja.
Und da gibt es einen Artikel dazu bei T-Online. Das ist jetzt vielleicht nicht die Spitze des Journalismus.
Oh, das sagen wir aber nicht Miriam Holstein.
Ja?
Die haben schon auch ernstzunehmende Journalisten da.
Das weiß ich jetzt nicht, ob das. Also ich hatte das jetzt nicht so auf dem Schirm, T-Online, aber ich fand diesen Artikel aus mehrfachen Gründen interessant. Also zum Beispiel schon mal die Überschrift: Philip Morris gibt Tabakgeschäft auf.
Weil die keine Vapor haben? Haben die keine.
Ja, naja, also sie wollen, also in der Unterüberschrift oder in diesem Fettgedruckten, was da drunter steht, da wird es das schon wieder anders dargestellt. Nämlich da heißt es plötzlich, Philip Morris will zum rauchfreien Tabakkonzern werden und
doch,
sich auf
Weber.
Andere Produkte fokussieren.
Ah.
Also Tabakgeschäft stimmt ja gar nicht, das geben sie ja gar nicht auf. Das Nikotin, was sie weiter verbreiten, muss ja irgendwo herkommen. Und das kommt offensichtlich aus Tabak. Denn es klingt nicht so, als würden sie jetzt das irgendwie künstlich machen, sondern das kommt dann schon aus dem Tabak. Und im nächsten Schritt, also wenn man das Fettgedruckte, wenn man nochmal weitergeht, dann steht dann, der weltweit größte Tabakkonzern will das Geschäft mit herkömmlichen Zigaretten beenden und zukünftig auf Tabakerhitzer, da sind sie, da ist wieder Tabak,
danke, das fehlte
mir noch, sowie elektronische Zigaretten für Flüssigkeiten setzen. Mhm. Der Marlboro-Mann gehört somit bald der Vergangenheit an.
Wieso kann der Kind Vapor halten oder was? Schafft
er
das nicht auf dem Pferd oder was?
Ist uncool.
Ja. Ach so. Nee, ey, das ist nicht uncool. Das, hast du dir mal die Werbung angesehen? Das sind ja die ganz hippen Leute, die.
Echt?
Ja. Also der korrekte Titel müsste dann sein: Philip Morris macht keine Stinke-Zigaretten mehr, sondern. Genau. Oder so?
Vermarktet den Tabak nun anders.
Ja. Genau, na, es kommt noch besser. Also es kommt jetzt sogar noch ein Zitat. Also stehen Anführungszeichen drumherum, aber da denke ich, dass es ein Zitat ist, aber so richtig weiß man das nicht. Also steht jetzt hier, vielleicht ist es auch nur, weil man es hervorheben will, steht jetzt hier, Philip Morris will sich durch diesen neuen Weg zu einer, und jetzt kommen die Anführungszeichen, Gesundheits- und Wellness-Marke, Ende der Anführungszeichen, mausern.
Das finde ich schön.
Mausern? Oh, Mausern ist ja hier
auch besonders Mausern schön. Mausern finde ich gut, aber auch Gesundheits- und Wellness-Marke.
Ja. Also schon Gesundheit und Wellness zu verbinden, finde ich super. Und das im Zusammenhang mit Tabak ist toll.
Ja, naja, vor allen Dingen, das ist doch...
Warte mal kurz. Also rede ich hier mit Ex-Rauchern oder mit Rauchern?
Nein, ich drücke durchaus meine Bewunderung für diese geschickte PA aus.
Nee, das ist schon, also ich meine...
Ja, Krieg ist Frieden.
So.
Ja, Gesundheit und Wellness. Also ich meine, jetzt mal, es mag ja sein, dass Dampfen gesünder ist als Rauchen. Das will ich ja nicht in Frage stellen. Aber ist das jetzt schon, wird man durch das Anbieten von Nikotin in Tabaklösung
Du musst von der Verbrauchersicht also her denken.
Sind die Inhalationsprodukte, wie sie übrigens hier auch heißen, sind die Inhalationsprodukte gesundheitsfördernd?
Nee, aber sie sind für viele wellnessfördernd. Insofern, Und wer sich well fühlt, der ist vielleicht auch irgendwie, fühlt sich gesünder. Ich versuche nur, Entschuldigung.
Also nur um es kurz zu erwähnen, soweit ich weiß, können Nebenprodukte des Webens Erkrankungen des Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Systems auslösen. Oder?
Ja, schon, aber das ist ja nicht, dass man sich dabei nicht well fühlt.
Ja, aber mit Gesundheit hat das wenig zu tun, dachte ich.
Naja, wenn du dich gut fühlst.
Vielleicht krebserregend.
Ja, aber...
Solange man sich dabei gut fühlt, okay.
Ich gebe zu, es ist allerdings schon so ungefähr 5 Jahre her oder so, ich habe eine Zeit lang diese Inhalationsprodukte konsumiert, aber ich bin darüber hin.
Ah ja.
Allerdings stehe ich manchmal noch an Tramhaltestellen neben welchen und schnüffel.
Neben Inhalationsprodukten oder Rauchen?
Nee, den Geruch von normalen Zigaretten finde ich nicht mehr geil.
Ah ja.
Der also ist auch ehrlich gesagt wirklich objektiv weniger geworden, dass du damit in Kontakt kommen musst. Wenn du jetzt nicht
also hier zumindest. Also ich war ja gerade in Italien und ich war total überrascht. Da wird also überall auf der Straße, natürlich nur auf der Straße, weil das sonst überall verboten ist, wird sehr viel geraucht.
Aber mit normalen Zigaretten oder?
Normalen Zigaretten, ja. Auch mit Vapern und so, das auch. Also aber das ist mir jetzt nicht so aufgefallen, aber die vielen Zigaretten sind mir aufgefallen.
Also ich glaube mich zu erinnern, dass ich gerade erst oder vor einiger Zeit gelesen habe, dass die Zahl der Raucher unter den Jugendlichen wieder zugenommen hat in Deutschland.
Durch das Vapen aber?
Nee, der richtigen.
Ach, Tatsache? Der sozusagen stinkenden Feuerzigarette?
Der Anteil der Tabakraucherinnen und Raucher hat sich fast verdoppelt. Meldung.
Ah, Pandemieeffekt?
Ende 2022
ist da die Meldung. Da war aber was mit diesem Artikel. Der ist auseinandergenommen worden in irgendeinem Blog, der sich, ich glaube sogar bei Stefan Niggemeier, ich will jetzt nichts unterstellen. Und da war was komisch bei dem Artikel. Kleine Untersuchungsbasis und wenn
2000
man
Menschen
anders interpretiert, dann oder wenn man sich die Fragen genau anguckt, dann ist das ein bisschen auf reißerisch gemacht worden.
Na gut, aber sei es wie es sei, der Punkt ist, glaube ich, an deinem Beispiel, dass der Titel ist klar irreführend. Mhm. Also weil von Tabak und schon ja nicht in dieser Allgemeinheit lösen die sich überhaupt nicht, sondern sie vermarkten es nur anders und gar nicht so doof.
Ja, gar nicht so doof. Also praktisch mit der Überschrift ist praktisch hier die Journalistin reingefallen.
Sag mal den Namen.
Sollen wir die nennen? Gut, kann ja jeder nachlesen, können wir ja verlinken. Nicole Sagener.
Das klingt schon ziemlich, als wenn man die PR eines Unternehmens
abschreibt.
Artikel gießt, würde ich sagen, oder? Finde ich irreführend. Ein schönes Neusprechbeispiel, aber kein gutes journalistisches.
Ja, aber auch nicht, es ist nicht einfach nur Übernahme der Ideen des Tabakkonzerns, denn da ist ja noch was Wertendes drin. Aufgeben ist natürlich schon
Nee, eine Wendung zum Besseren wird da definiert, ja, durch, die, durch das Mausern zu Gesundheit und Wellness.
Ja, ja,
und das Mausern, und das Aufgeben des so, und das finde ich schon...
Ja. Ja, wie man das Rauchen
aufgibt. Erfolgreiche PR, also dann hat die wirklich funktioniert.
Ja, hat funktioniert, genau. Ja.
Ist da noch irgendjemand Dritter zitiert, der jetzt vielleicht nicht gerade zu Philip Morris gehört oder so? Nein. Vielleicht irgendein Wissenschaftler, der
vorher. Du meinst eine Gegenmeinung so aus Fairnessgründen?
Ja, also, nee, ja, oder drin. Irgendein Mediziner,
weiß nicht. Drin. Es wird noch ein bisschen darüber geschrieben, dass der
Wohlstand. Darf ich nochmal fragen, wo das erschienen ist?
T-Online, habe ich doch gesagt. Das war doch diese Geschichte, dass dann.
Aber klassisches Ein-Quellenstück basierend auf einer Pressemitteilung? Gute Güte.
Gute Güte, ja, ja. Ja, hier kommt noch so ein bisschen was über den Marktanteil von Philip Morris, also ein bisschen kommt.
Kannst du mir den Link mal schicken? Ich rufe da Leute an.
Schicke ich dir, genau.
Ja, sei doch nicht so.
Ich finde sowas
gut. Vielleicht den Presserat melden, meinst du?
Naja, das vielleicht nicht, aber man könnte ja mal darauf hinweisen, dass das irgendwie nicht so eine gute Idee ist.
Also es sind noch mehr Auffälligkeiten drin. Deshalb habe ich diesen Artikel, weil der so voll ist. Hier steht, schon seit 2017 verzichtet der Erfinder des Marlboro-Mannes erfolgreich auf die Werbeausspielung für klassische Tabakprodukte. Erstmal klassische Tabakprodukte.
Ich glaube, da gab es ein Gesetz.
Und verlagert seinen Fokus auf den innovativen Tabakerhitzer namens, nochmal keine Schleichwerbung.
Nee, sag mal, wie der heißt.
IQOS.
Ach, das ist für den Mauer, wusste ich gar nicht.
Also innovativ kann man gelten lassen, ja, es ist ja neu und eine neue Technologie und so weiter, aber es gab ein Werbeverbot und immer weiter ausgeweitet. Ich glaube nicht, dass die von selber auf die Idee gekommen sind.
Da weiß man jetzt nicht, ob das überall so ist. Also ich weiß nicht, wie weit diese Werbeverbote reichen. In der EU reichen sie weit, aber auf der Welt reichen sie ja nicht so weit, oder?
Ich bin schon wieder am Googeln, ich weiß, ich soll das nicht. Konstanze macht das immer wütend.
Ja, also wie gesagt,
wir können. Ich sehe ja nicht, wo du da suchst, ich sehe nur, dass du tippst.
Wir können diesen Artikel gerne ja verlinken, dann ist auch klar. Ja. Aber ich finde da wirklich, da ist sehr, sehr viel Neusprech und auch, sie haben dann so ein Bild vom Marlboro-Mann da eben.
Der Alte, also sozusagen der auf dem Pferd?
Ja, ja. Nee, neben dem Pferd, der hat so ein Lasso über der Schulter.
Ist es der irgendwie gestorben ist an Lungenkrebs?
Sie sind mehrere gestorben.
Ja, es gab ja mehrere Marlboro-Männer. Also ist ja nicht so, dass...
Achso, hatten die jemals eine Marlboro-Frau?
Nein.
Nee, das ist eine Männermarke, oder?
Das ist, glaube ich, eine Männermarke. Tja.
Ja, das ist ein schönes Beispiel. Wir müssen das nicht unbedingt, also wir müssen das nicht bis ins Detail, es ist vor allen Dingen, glaube ich, ein journalistisches Problem, oder?
Wenn man wirklich. Aber ein erschreckendes.
Ja, und auch so ein bisschen irreführend,
wenn man nur drauf guckt. Für mich als dummen Ossi, ne? Also Marlboro war wirklich so eine Marke, für Freiheit und Westen stand und so. Es war ein wahnsinnig wichtiger Imageträger und Begriff und so. Ja. Schon, also inwieweit diese Marke und ihre Werbung Kultur geprägt hat, finde ich schon beeindruckend.
Ja, das denke ich schon. Ja.
Naja, diese klassische Marlboro-Man-Werbung, die ist, glaube ich, nach der Wende nicht mehr gelaufen. Die war vorher, würde ich zumindest
nicht schätzen. Aus den 60ern bis 80ern so schätzen.
Aber auch lange, aber ich glaube nicht mehr nach der Wende. Dann war das, glaube ich, überholt vom... Von der Bildsprache. Aber
also ich kann mich bis heute daran erinnern, dass dieses Bild von Freiheit und Weite und Westen und so verbunden war mit diesem
Marlboro-Schriftzug. Pass auf, ich sag dir mal, wenn du jetzt so ein Wildpferd, ja, wie heißen die noch, Mustang, ja, irgendwo mitten in, sagen wir mal, Wyoming einfängst, ja, und mitten im Staub stehst, ist es oh Wurst, ob du eine Zigarette im Mundwinkel hängen hast, ja, also ich meine, come on.
Ja, wie war das denn mit der Marke Kent? Gab es die in der DDR?
Nee, wir hatten eigene Marken
in der DDR. Es gab eine Abwandlung, die hieß Kenton.
Mhm.
Umgangssprachlich als Stasi-Zigarette bezeichnet. Kein Ton.
Ah ja.
Und es war eine Mentholzigarette, eine ganz schreckliche.
Die sind ja heute auch verboten. Es gibt keine Mentholzigaretten mehr.
Okay, wusste ich nicht. Ich muss zugeben, ich habe mich lange nicht mit dem Thema beschäftigt.
Gibt es denn Menthol für Vapor oder innovative?
Bestimmt, da gibt es ja jeden absoluten Geschmack,
innovativen,
oder?
Sehr viele.
Und was nicht alles.
Man
soll doch zum Beispiel so Öl und so nicht inhalieren. Und ich glaube, Menthol soll man auch nicht inhalieren. Also das
weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es klassische Menthol-Zigaretten nicht mehr gibt. Aber
vielleicht wissen ja unsere Hörer was. Die können ja mal.
Wir müssen anfangen zu rauchen.
Ja.
Also dann haben wir wieder Ahnung. Naja, ich sehe, ich überzeuge euch da nicht mehr.
Nee.
Ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Phänomen, was man nicht mehr anfängt in unserem biblischen Alter.
Ja, genau. Ja, das war jetzt erstmal mein erster Beitrag, weil das irgendwie gerade passte. Ja,
ein sehr schöner Beginn. Wir beginnen slow. Möchtest du fortsetzen?
Ich habe keine schönen Themen heute.
Oh Gott, na dann raus damit. Oh je, wird wieder hart. Ich glaube, er wird wieder hart mit irgendjemandem ins Gericht
gehen. Nein. Wir befinden uns ja im August 2023, das haben wir bisher noch nicht gesagt. Unsere Podcasts sind ja immer so ein bisschen zeitlos. Und in den vergangenen Monaten ist etwas passiert in der Europäischen Union, das ich für, ja, im negativen Sinne für bahnbrechend halte, also für wegweisend leider. Und zwar die Debatte um den sogenannten Asylkompromiss. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt.
Nee, klar. Mhm.
Allein dieses Wort ist ja schon schön.
Ja.
Und die europäischen Innenminister haben sich auf einen Kompromiss des Asylsystems geeinigt, also auf eine neue Regelung des, und das heißt europäisches, gemeinsames europäisches Asylsystem, GEAS, genau. Mhm. Und die sehen etwas vor, über das wir schon ziemlich oft geschrieben haben im Blog und das eine ziemlich schreckliche Idee ist, nämlich die, wie sie jetzt heißen, Asylzentren, und das ist der Begriff, auf den ich hinaus will.
Ja. Mhm. Also die sozusagen Internierungslager.
Danke.
Bitteschön.
Genau, die Haftanstalten, die an den EU-Außengrenzen errichtet werden sollen.
Na und schon teilweise existieren.
In Griechenland letztlich schon faktisch existieren seit längerer Zeit. Mhm. Ja. Die sollen nur jetzt in Ländern außerhalb der EU gebaut werden. Das, ich finde das schon interessant. Also wir haben oft geschrieben über das Thema. Wir haben diese Idee gibt es schon seit vielen Jahren. Und wie bei allen Ideen, die eigentlich sehr schrecklich sind, versucht man die mit immer neuen Begriffen zu verkaufen. Deswegen haben wir schon oft geschrieben, zum Beispiel über das Willkommenszentrum, das Ankerzentrum, das Entscheidungszentrum, das Transitzentrum, das Aufnahmezentrum. Das sind also diese vernebelnden Begriffe, die in dem Zusammenhang schon in der politischen Debatte eine Rolle spielten. Jetzt heißen sie also Asylzentren, man könnte sagen etwas ehrlicher. Mhm. Aber als Name für ein Gefängnis, und das werden sie sein, es ist immer noch ziemlich vernebelnd.
Hm. Ja, und es sind auch jetzt überwachtere Gefängnisse geworden. Ne? Das ist so ein, ich kann mich an unsere Ankerzentrum-Diskussion erinnern und jetzt ist es doch, glaube ich, auch noch stärker technisiert. Ja. So diese, da ist einfach eingezogen, was sie so testen konnten und jetzt ist es mittlerweile aus der Testphase raus, kommt, glaube ich, noch dazu. Und die gesamte Debatte in Europa hat sich verändert. Also ich meine, wir haben jetzt Faschisten in der Regierung, Meloni und so weiter. Mhm. Ja. Also wir haben einen Rechtspopulismus, der seinesgleichen sucht in der Nachkriegsgeschichte. Und ich glaube, da fällt es auf einen anderen Boden als früher.
Total. Ist durchaus interessant zum Beispiel in dieser Debatte auf dieser Innenministerebene, dass die deutsche Stimme, die ja lange Jahre in dieser Asyldebatte immer schärfere Regeln forderte, plötzlich die milde war, die weniger scharfe Regeln forderte und sich nicht durchsetzen konnte.
Na, und dann haben wir ja noch eine dritte, wir haben ja noch sozusagen eine dritte Anomalie, nämlich dass Faeser als amtierende Innenministerin Wahlkampf macht.
Und
das
ja sozusagen. Da kommen wir noch zu. Ja.
Ach, da kommen wir noch
dazu
zu.
Dazu hat sich kommen der Reul auch gerade geäußert. Ne? Ja. Gut, aber okay, jetzt bin ich gespannt auf deine Beispiele. Die sind bestimmt furchtbar, oder?
Naja, ich habe, also was für mich die grundlegende Änderung an dem Ganzen ist, diese Zentren, also diese Gefängnisse, werden nicht mehr auf dem Boden der EU sein, sondern in den Grenzländern wie Tunesien. Mhm. Das heißt, dort gelten keine EU-Regeln mehr. Diese Menschen, die dort interniert oder festgehalten werden, werden nicht mehr nach den EU-Grundrechtecharta-Asylkriterien beurteilt, sondern nach den Asylkriterien der einzelnen Länder, in denen sie da hocken. Mhm. Und das hat eben nichts mehr zu tun mit der Grundrechtecharta und mit dem Menschenrecht auf Asyl. Und das kann, glaube ich, ziemlich schrecklich werden. Mhm. Also da wird nach Kriterien, die die EU gar nicht mehr entscheidet, entschieden, ob die weiter dürfen oder nicht. Ja, und da sollen EU-Beamte sitzen in diesen Zeltlagern und sollen das mitentscheiden. Aber das soll ein sehr kurzer Prozess sein. Da soll nur ein Screening, so ist der Begriff aus dem Asylkompromiss, erfolgen. Also eine Triage. Und das hat noch ein paar andere schlimme, wir können im Laufe gerne immer wieder zurückkehren. Ich habe mehrere Begriffe dazu, die sich da finden. Aber ich finde diese grundsätzliche Abkehr zu sagen, okay, die sind nicht mehr auf dem Boden der EU, wenn sie da behandelt werden. Und genau das ist die Regelung. Egal, ob diese Zelte auf dem Boden der EU stehen, rechtlich sind die nicht mehr auf dem Boden der EU, sondern in einem der angrenzenden Staaten,
die gelten natürlich diese Asylregeln nicht
sehr viel geringere menschenrechtliche Grundsätze haben in der Behandlung von anderen und gerade von Flüchtlingen. Und ich finde das schon irre, wie sehr sich diese Debatte gewandelt hat. Ja,
ja.
Ja, ja, und ich habe den Eindruck, dass die Gegenwehr und auch so die ganz grundsätzlichen Kritiken kaum, also die finden keinen Widerhall. Mhm. Also das ist so eine, also wenn man jetzt mal von den ukrainischen Flüchtlingen absieht, so eine feindliche Atmosphäre geworden gegenüber allen. Also das hat man ja lange gesehen an den Mittelmeerdiskussionen und so.
Mhm.
Also ich habe den Eindruck, dass es nicht mal mehr dazu taugt, so wie wir schon mal über den, also das war nach der Wende, über den Asylkompromiss, den damaligen.
2000 war das, da wurde das Asylgesetz geändert, ja.
Genau.
Und verschärft.
Genau. Also da gab es ja mal eine richtige Debatte. Das war eine, also zog sich über viele Wochen, mehrere Monate und ich finde, das passiert nicht mal. Das ist, was mich daran, also wirklich erstaunt. Also zumal vor diesem Hintergrund des Krieges. Also in Berlin sind ja, ich weiß nicht, wie in anderen Großstädten ist, aber in Berlin ist das ja auch sehr sichtbar. Man sieht nach wie vor ukrainische Autos und sehr viel Solidarität und so. Aber ist halt nur für diesen relativ kleinen Kreis der Flüchtlinge. Alle anderen sind auch wirklich, finde ich, also sie sind freiwillig geworden rechtlich. Das ist wirklich enorm, finde ich, von der Veränderung des Diskurses. Und so Leute wie Pro Asyl oder so, die ja von Anfang an darauf aufmerksam gemacht haben, finde ich, kriegen keinen Widerhalt mehr, als wenn sie wie Rufer im Wald sind. So.
Also. Da könnte man tatsächlich auch noch mal ein bisschen sich die Sprache angucken, denn es war ja diese Debatte bei den Grünen dann auch und da habe ich in Erinnerung, dass auch so seltsame verbale Verrenkungen gemacht wurden.
Beim Parteitag jetzt?
Ja.
Der heißt ja anders.
Dann irgendwie zu sagen, ja.
Die Grünen hatten ein Binnenproblem, weil sie ja ursprünglich sich dagegen ausgesprochen hatten, dass diese Lager an der EU-Außengrenze errichtet werden und nicht innerhalb der EU.
Mhm.
Und jetzt hat Baerbock, die amtierende Außenministerin von den Grünen, das aber verteidigt und hat gesagt, wir haben jetzt einen Kompromiss gefunden.
Ja,
also der ist halt nun mal so und so. Und plötzlich hatten sie ein Binnenproblem, weil sie gegen ihre eigene Position verhandelt haben.
Mhm.
Ja. Naja, aber das hat nur gerade die Grünen sind.
Es ist immer so.
Natürlich macht das besonders. Also weil wenn man eine halbwegs schlagkräftige Opposition hätte, die man natürlich nicht hat, wäre das was anderes. Aber wir haben jetzt eine sehr schwache Linksfraktion, die zwar, glaube ich, die hat einen Akzent gesetzt mit der Kandidatur von Carola Rakete, was, glaube ich, schon irgendwie so in diese Zeit passt. Fand ich auch ziemlich mutig.
Kurze Erinnerung, frühere Kapitänin eines Schiffes, das Flüchtende gerettet hat im Mittelmeer.
Genau. Mhm. Und auch, fand ich sehr, also sie macht das ja verbal sehr gut, wie sie argumentiert. Aber sonst haben wir ja im Prinzip dann nur noch die Union und die AfD, die natürlich in dieser Sache keine Opposition sind. Ja, das sind ja letztlich.
Die sind ja gerade für Verstärkung.
Das finde ich natürlich extrem schwierig. Auch
Abweisung.
Genau. Ja. Und aber auch, ihr habt das bestimmt auch gesehen. Also, diese Anbietern an Meloni ja nicht, also von vielen europäischen Ländern, dann natürlich Ungarn und Polen. Also, es ist, ich finde es gruselig. Schwierige
Lage. Ja. Und das alles übrigens vor dem Hintergrund, dass wir in Deutschland einen Rekordwert der Anerkennungsquote haben inzwischen. 70% der Menschen, die hier Asyl beantragen, werden anerkannt. Das heißt, sie haben einen wirklich, wirklich plausiblen Grund, warum sie nicht nach Hause können und in einem fremden Land leben müssen, in Deutschland, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollten. Und diese Quote von 70% ist ein Rekordwert. Das heißt, die Leute, die es jetzt noch hierher schaffen, die haben wirklich Asyl verdient.
Ja, aber gut. Also ja, gesprochen wird ja was anderes. Wird ja eigentlich über die Anzahl insgesamt gesprochen, das ist mein Eindruck, damit die Zahlen groß sind, damit es erschreckend wirkt. Das ist, und weniger über die Gründe oder warum Leute fliehen. Mhm. Generell der Eindruck ist ja entstanden, dass die fliehen nach Europa. Das stimmt natürlich nicht. Also Afrika nimmt die meisten Binnenflüchtlinge auf, das ist seit langem so, ja. Aber so diese Hauptsache große Zahlen, das wirkt irgendwie bedrohlich. Und selbstverständlich sind es immer nur Männer, die flüchten. Das ist ja auch so ein
Topos.
Ja, das ist aber wirklich ein schlimmes Thema. Aber jetzt sag doch mal eins von den Begriffen, die du dabei so, oh Gott, ich grusel mich schon vor den Begriffen, die du da jetzt gleich finden wirst.
Das sind die ich schon genannt habe, dass das eben Asylzentrum genannt wird, diese Internierungslager, die umzäunt sein werden und in denen man, so die geplante Regelung, bis zu 2 Jahre einfach festgesetzt werden kann.
Ja.
2 Jahre. Nur weil man Asyl beantragt hat.
Ich weiß nicht, ob ihr die Debatte mitbekommen habt, die ein Vorläufer war für diese EU-Debatte, nämlich die in Großbritannien um die Frage, ob sie einfach zurückfliegen können, wenn ihr euch daran erinnert, das ist ja dann auch richtig besprochen worden. Da habe ich schon so bei mir gedacht, was ist das eigentlich für eine unglaubliche Idee, wie menschenfeindlich muss man denn sein, um wenige Monate später im Prinzip dieselben Vorschläge in Europa zu hören und eine Mehrheit dafür zu finden.
Ja, es ist menschenverachtend.
Naja.
Und was ich so schlimm finde, ist, also ne, die Debatte wird ja immer noch bestimmt, genau wie du sagst, durch Begriffe wie Asylmissbrauch und
Tourismus,
Wirtschaftsflüchtlinge.
Man den, Asyltourismus?
Genau, Asyltourismus. Ja, das sind ja immer so diese Euphemismen, die nahelegen, die Leute wollen ja nur uns unseren Reichtum wegfressen, die haben ja eigentlich selber genug, die wollen nur noch reicher werden. Und das hat mit der Realität nichts zu tun. Es sind wirklich Menschen, die vor Kriegen, Folter und dem drohenden Tod fliehen. Und trotzdem will man sie nicht reinlassen. Ja? Europa ist längst die Festung, die wir immer befürchtet haben.
Ja,
Entschuldigung, gern was
anderes. Es hat auch so viele Aspekte, weil parallel ja auch noch eine Fachkräftediskussion läuft, die ihr bestimmt mitbekommen habt, denn wir brauchen ja unglaublich viele Fachkräfte. Auf keinen Fall kann man irgendwelche Leute, die hierher kommen, auf gar keinen Fall kann man die ausbilden, das ist ja offenbar unmöglich.
Das finde ich auch irre.
Das ist irre. Und wie versucht ihr das auch auseinanderzuhalten? Aber mich macht das sehr.
Tunesien sollen 900 Millionen Euro angeboten werden. Damit sie sozusagen die Boote aufhalten, die übers Mittelmeer fahren. Was könnte man mit 900 Millionen Euro anstellen an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, den Leuten die Sprache beibringen der Länder, in denen sie leben, ihnen eine vernünftige Ausbildung geben, damit sie eine Zukunft haben, eine Perspektive, ihre Kinder großziehen können, Steuern zahlen können. Ich finde das irre.
Naja gut, wir müssen positiv denken. Wir müssen an die Europawahlen denken. Und was kommen wird, und das ist nicht mehr lange, ist ja ein absoluter Rechtsruck. Du kannst das in den Statistiken sehen. Ja, das heißt, wir werden ein anderes Europaparlament haben. Wahrscheinlich sehen wir erst den Anfang.
Ja. Also, und dann werden wir den auch in Deutschland haben.
Klar, aber ein Einzelland, was verfügt, ist klar, also die Gefahr sehe ich auch, klar, aber wenn du das Europaparlament betrachtest und diese Festung Europas ist natürlich so ein gesamteuropäischer Rechtsruck, ein Riesenproblem. Weil die Nationalismen werden auf jeden Fall stärker werden.
Naja.
Und ich finde den Umgang jetzt schon mit den amtierenden Faschisten total krass. Mal abgesehen davon, dass Meloni ja auch noch, also sozusagen durch den Boulevard als positives Beispiel für Politikerkleidung gereicht wird. Also das hat ja so viele Aspekte. Naja, liest du zu wenig bunte, wa?
Ja, absolut.
Oh, war mal ein politisches Blatt früher. Ja, ich finde es total, ich weiß nicht, wo wir da hingehen. Ich finde es richtig durchschlimm und ich weiß auch nicht so wirklich, was man dagegen machen soll, weil wir keine Opposition haben und die Grünen so unfassbar umfallend sind.
Ja, und weil Krisen nun mal dazu führen, dass Menschen sich nach einfachen Lösungen sehnen und denen zuhören, die ihnen die versprechen, so blödsinnig diese einfach versprochenen Lösungen sein mögen.
Ja, das ist ja auch die Geschichte mit den Heizungen. Also ich meine, es müsste doch mittlerweile jedem klar sein, dass wir nicht weitermachen können mit Öl- und Gasheizungen. Und dennoch gibt es da einen derartigen Widerstand gegen das Heizungsgesetz. Was soll man denn machen? Also man kann doch nicht, wenn man 2025 immer noch die alten Heizungen einbaut, die 30, 40 Jahre halten, wann findet denn dann die Energiewende statt? Oder
der Heizhammer, also ich meine wirklich eine Bildkampagne.
Heizhammer,
Für jedes Journalismusseminar, es ist unglaublich. Wobei ich nicht mal glaube, dass die 177 Seiten gelesen haben. Aber die Debatte, also da fehlt mir ja vor allen Dingen immer noch dieser Gedanke, der in den Köpfen der Menschen noch nicht angekommen ist, dass wir ein bisschen einig haben. Also dieses, das ist jetzt wirklich, wir müssen jetzt mal was machen, sondern.
Also wollen wir mal kurz, weil ich das ein schönes Beispiel finde, kurz sprachlich auf das Heizungsgesetz und die Begriffe dazu, zum Beispiel von der Bild, der Heizhammer.
Der Heizhammer, das ist irre. Also der Heizhammer ist wirklich irre.
Und Habecks Heizplan, wahrscheinlich wegen der Alliteration.
Und Heizhammer ist ja auch Alliteration. Ja. Das ist der gleiche Anfangsbuchstabe, Heizhammer. Habecks Reizhammer.
Ja, man wird auf jeden Fall von dem Hammer erschlagen. Also der Hammer ist ja sozusagen der Kostenhammer, ne? Es ist unglaublich.
Ja. Aber genau das ist ja die Idee dieses Begriffs, ne? Achtung, das wird euch erschlagen, damit haut ihr euch die Finger blutig so, ne? Also der Heizhammer, der dann auf dich herabfällt.
Ja, man hätte andere Dinge zu einer Bildkampagne machen können, die Regierungsvorhaben sind. Ich denke, es ist natürlich kein Zufall, dass sie das Projekt genommen haben, was eben sehr prominent mit dem Habeck verbunden ist. Denn Habeck als Sympathieträger, ja, der lange sehr gute Werte hatte, der war natürlich derjenige, den sie sich da rausgepickt haben. Die machen ja noch auf vielen der anderen Ebenen
Murks.
Ja,
also, genau.
Dass sie das draus genommen haben, finde ich schon typisch. Denn was ich jetzt beobachte in den ganzen rechten Bubbles ist, dass der Habeck, Baerbock auch und natürlich auch Ricarda Lang, aber auch Habeck so richtig das Hassobjekt geworden sind. Also das ist so eine langfristige Wirkung von diesem Heizhammern.
Wobei es inzwischen in diesen rechten Blasen, wie du sie nennst, sehr viele Hassobjekte gibt, auch von unter anderem den aktuellen Chef des Verfassungsschutzes, Herrn Haldenwang, ist eines der liebsten.
Ach, der ist jetzt auch?
Eines der liebsten.
Ja, der hat doch aber auch gesagt, dass die AfD irgendwie verboten. Ja, genau, aber deswegen. Ich meine jetzt nicht so doll rechts. Also ich meine jetzt nicht innerhalb der AfD-Bubble, ich meine jetzt schon so eher die rechte Bubble.
Okay.
Ich glaube, gegen Haldenwang jetzt erstmal noch nichts vorzubringen hat.
Der ist nicht prominent genug, glaube ich. Der ist nicht prominent.
Ihr seid doch nicht mehr bei Twitter X oder was, dass ihr nicht mehr wisst, was in den rechten Bubblen abgeht, wa?
Nee. Wenn ich das kurz sagen darf, ich finde es einen dramatischen Verlust von öffentlichen Debattenplattformen, dass dieser Irre jetzt Twitter ruiniert hat. Das war die letzte freie öffentliche Plattform, auf der sich wirklich ein großer Teil der Gesellschaft, nicht in Deutschland, aber weltweit, ein großer Teil der Gesellschaft sammelte und debattierte und wo man viele verschiedene Stimmen hören konnte, ohne dass es immer in einzelne Bubble zerfällt. Ich finde es wirklich dramatisch, dass Twitter nicht mehr zu benutzen ist.
Ja, aber es wird was anderes kommen. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Ich glaube,
diesen Platz braucht man und der wird wieder...
Nee, es sind nur noch Silos.
Sollen denn kommen? Also ich meine, der Fediverse ist da, aber der Fediverse ist natürlich jetzt...
Entschuldigung, das ist was für Nerds.
Zerfasert und ist was für Nerds.
Aber warum, warte mal, Entschuldigung, wieso sagst du der Fediverse? Ist das nicht das?
Das?
Wegen
das Fediverse. Gibt es der Block, das Block?
Entschuldigung, das Fediverse.
Er ist Linguist, da kann ich aber mal fragen.
Ja, das stimmt. Universum, genau, der Fediverse, das Fediverse. Obwohl der Fediverse klingt für mich jetzt
irgendwie... Ich wollte jetzt nicht deinen Gedanken unterbrechen, mir war nur nicht klar, warum du den Artikel so benutzt hast. Okay,
weil also der mir jetzt plötzlich natürlich warum. Ich muss nochmal drüber nachdenken.
Aber du sagst also, Mastodon und das Fediverse sei es nicht.
Ist so ein bisschen zerfasert, weil da eben, ja, das ist ja diese Idee, dass nicht alle alles sehen. Und damit ist natürlich...
Aber du hast ja schon gesagt, das ist eh Nerdyverse.
Ja, ich bin da auch. Also so ein Nerdy kann es nicht sein. Aber das Problem ist halt die Dezentralität, die eine sinnvolle Idee ist, wenn es um die Technik geht.
Ja.
Wenn du es ausfallsicher machen willst, wenn du es möglichst bunt machen willst.
Und nicht kommerziell.
Der Nachteil davon ist aber, dass du auf einer dezentralen Plattform keine weltweiten zentralen Debatten führen kannst.
Genau, du siehst halt eigentlich, also ich sehe sehr viele Leute, die ich kenne. Also sozusagen mein erweiterter Freundeskreis dort.
Ja, aber den hast du dir auch selber ausgesucht.
Naja.
Klar. Also kannst du jetzt noch nicht jemand anders vorwerfen.
Naja, aber bei Twitter, obwohl ich ja auch bestimmten Leuten folge, habe ich gerade nicht so sehr meinen Freundeskreis um mich herum, sondern viele andere.
Vielleicht bist du aber auf einer Instanz, die auch viel wegblockiert?
Ja, das kommt dazu, die einzelnen Instanzen ihre einzelnen Regeln festlegen und du im Zweifel gar nicht wissen kannst, was du nicht siehst, was rausgefiltert wird. Und bei Twitter war es schon so, dass, also zumindest in mir ging es so, und ich glaube vielen anderen haben es ähnlich erlebt, man kriegte viel reingespült, ob man es wollte oder nicht. Nicht durch den scheiß Algorithmus, sondern als es den noch nicht gab, einfach durch die Leute, die viel lesen und guck mal hier auch aus ihren eigenen Sphären dir viel präsentieren. Und ich finde es dramatisch, wenn es, also in einer globalen Welt, die wir unbestreitbar sind, die vernetzt ist, was wir auch unbestreitbar sind, gibt es keine zentrale Debattenplattform mehr, auf der alle irgendwie stattfinden. Ich halte das für gefährlich.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt so unterschreiben würde. Also ich glaube, das ist eine journalistische Sicht. Also du hast ja zum Beispiel so weit wie Facebook schon lange aufgegeben. Mhm. Das würde ich ja kein Debattenmedium mehr gewesen.
Das ist ein Silo.
Ja. Aber da findet natürlich sowas statt.
Spielt das überhaupt noch eine Rolle, Facebook?
Das ist eine interessante Frage. Du nimmst es nicht wahr. Nee, also ich bin natürlich auch nicht bei Facebook, aber die Debattenräume sind schon noch da und auch aktiv.
Ja, aber auch
aber da ihr macht auch kein Instagram.
Doch,
also das Instagram hat sehr zugenommen.
Aber als politische Plattform?
Nein, der große Nachteil von Instagram ist, und den finde ich dramatisch, es gibt keine Links. Die Stärke des Internets, woanders hinzuzeigen, dort findest du ihn
halt,
ist bei Instagram das unmöglich gemacht.
Das ist auch meine Hauptkritik an Instagram.
Ja, was ist denn mit Threads von Sack?
Naja, es ist schon als Silo angelegt und gedacht, ja, bin ich aber noch nicht, habe ich noch nicht gesehen. Das Problem ist, es hängt an Instagram. Es ist direkt verknüpft mit Instagram. Der Vorteil ist, wenn du schon 2 Millionen Instagram-Follower hast, kannst du die ja mal einfach rübernehmen. Wenn du die nicht hast, hängst du an einem Instagram-Account mit all seinen Beschränkungen.
Naja, du hast ein Verlustgefühl.
Also ich weiß das aber bei vielen. In Deutschland zum Beispiel hat LinkedIn sehr viel die Nutzung von LinkedIn als Twitter-Ersatz hat sehr zugenommen, ist mein Gefühl.
Obwohl das ja eigentlich auf längere Texte angelegt ist, aber die Leute fangen an, da zu debattieren. Habe ich auch beobachtet. Aber ist ja auch ein Silo.
Ja, natürlich ist es ein Silo. Und es ist auch begrenzt auf diese politischen und Medienblase. Ja, und so eine professionelle, das ist halt
das wurde immer als
professionelles Netzwerk wahrgenommen.
Ja, das ist doch ganz was anderes. Also,
das sind
zum Beispiel nicht bei LinkedIn, weil ich keinen Job suche.
Da sind auch keine 17-Jährigen, die einfach sich mal über irgendwas informieren wollen.
Also, es ist auch nichts lustig. Also, es gibt nichts goofy.
Es ist auch
sehr männlich.
Jede Wette. Und sehr weiß. So.
Ja, weiß auch. Aber gut, also im Deutschsprachigen, ist es weiß. Ja. Naja, Black Twitter ist auch tot. Es gibt kein Black Twitter mehr. Also, das ist wirklich
erstaunlich. Das ist auch noch so ein Punkt, denn ich habe ja zum Beispiel zum Verbessern verschiedener exotischer Sprachen, die ich lerne oder gelernt habe, natürlich auch mal Twitter genutzt, weil man das wunderbar filtern kann. Da hatte ich halt eine Liste, oder habe ich ja immer noch, eine Liste mit Leuten, die auf Martinique-Kreolisch schreiben. Und dann habe ich eine Liste mit Leuten, die auf Finnisch schreiben und eine Liste mit Leuten, die auf Swahili schreiben und so.
Funktionieren die Listen noch? Also passiert da noch was?
Ja, das ist auch sehr zurückgegangen, aber es geht noch. Das Problem ist, dass ich das so bei Mastodon nicht machen kann. Nicht, weil das technisch nicht möglich wäre. Da gibt es ja auch Listen und man kann auch mal Sprachen filtern. Aber es sind einfach nicht genug Leute. Ja. Da gibt es niemanden, also jedenfalls soweit ich es gefunden habe, da gibt es niemanden, der auf Swahili oder auf Martinique-Kreolisch
spricht. Das ist einfach auch sehr viel kleiner. Ich glaube, die Wissenschaftswelt ist schon in Teilen vorhanden, aber längst nicht so groß.
Das stimmt. Es geht mir ja nicht um die Wissenschaftswelt, sondern einfach, mein Problem ist, ich kann diese Sprachen nicht gut und diese kurzen Texte bei Twitter, da kann ich schon mal drauf gucken und gucken, ob ich es verstehe. Hm. Ja, und dann sind die auch, wenn ich denke, das könnte interessant sein, kann ich auch mal ein Wort nachschlagen. Hm. Ich brauche jetzt nicht einen ganzen Text zu lesen, was ich nicht kann in diesen Sprachen. Und von daher war das für mich eine willkommene Sache, die jetzt nicht mehr geht.
Es gibt eine Plattform in meinen Augen noch, die das so ein bisschen ersetzt, und das ist Telegram.
Ja, ist richtig.
Ja.
Telegram ist offen für jeden. Telegram kostet nichts. Mhm. Telegram hat sich längst gewandelt zu einem umfassenden Nachrichten- und Informationsnetzwerk.
Ja.
Da begegnet einem halt aber auch sehr viel Mist, leider.
Ja.
Telegram kennt keinerlei Moderation im Sinne von unangenehmen Dingen, die man dann doch nicht will, also strafrechtlich relevanten und so.
Mhm.
Ja, aber wenn man
teilweise in einigen Ländern mussten sie Zugeständnisse machen, aber halt, das stimmt.
Sehr gering so. Ja. Ne? Wenn man bereit ist, sich dem auszusetzen, dann kann Telegram funktionieren.
Mhm. Nee, ich glaube, das macht einen Unterschied, seitdem die auch im Netz lesbar sind ohne App. Das macht da, glaube ich, einen großen Unterschied. Das hat zu der Debatte beigetragen.
Mhm.
Aber sie sind natürlich auch zumindest auf deutschsprachig als rechtslastig verschrien. Das muss man schon sagen. Da findet man jetzt, wenn man nicht schon selber länger Mitglied ist und so ein bisschen sich sein Netzwerk gebaut hat, dann kommt man sehr schnell auf die großen rechten Gruppen.
Ja.
Das ist natürlich ein Problem. Ich finde, es gibt jetzt eine starke Kriegslastigkeit.
Der Ukraine-Krieg findet vollständig auf Telegram
statt.
Ein Punkt, zu dem ich noch
Twitter kommen würde. Auch schon noch.
Ja. Also
ein Punkt, zu dem ich noch kommen
werde. Okay, dann mach's doch.
Nee, du bist dran.
Ja, nee, ich würde euch eigentlich mit meinem, weil das ein bisschen lustiger ist und ein bisschen
bitte,
quissiger.
Doch. Wir sind sehr abgeschliffen.
Bitte, ja, wir haben leider schon alle die schlimmen Themen.
Ja.
Dann, na bevor gut, wir zum Ukraine kommen.
Dann muss ich jetzt meinen Rechner aufklappen. Aber du bist dann dran, kannst gerne noch einen zwischenschieben.
Einen zwischenschieben, ja. Ja, es gibt also eine Sache, wo ich nicht genau wusste, ob ich die das letzte Mal schon gemacht habe. Das habe ich mir das nochmal im Schnellverfahren angehört. Aber ich glaube nicht, nämlich die Zerschlagung der Deutschen Bahn.
Wird sie wieder zerschlagen?
Es gab diese Pläne, ja.
Ja.
Von der Union.
Ach so, du Streckennetz und
zu trennen.
Ach so. Ja, ja, auch ja. Wieder hier Tagesschau im Übrigen. Mhm. Also man denkt, ein seriöser Journalismus erwartet mich. Da steht, Union will Deutsche Bahn zerschlagen.
Und in das ist ja schon erstmal ein auffälliger Begriff.
Überschrift, also über dieser großen Überschrift steht dann noch, wenn man drauf geklickt hat, allerdings erst, Vorschlag für Aufspaltung. Das ist ja schon mal Aufspaltung und Zerschlagung, das ist schon mal ein Unterschied. Und in der gibt es da diesen Einleitungstext, da steht dann, CDU und CSU wollen das Schienennetz, die Bahnhöfe und die Energiesparte aus dem Bahnkonzern herauslösen. Ziel ist eine Bündelung in einer Infrastruktur GmbH des Bundes. Mhm. Also das ist ja ganz was anderes als Zerschlagung.
Zerschlagen und also herauslösen.
Zerschlagung ist schon stark wertend. Mhm. Aufspaltung vielleicht ein bisschen weniger. Mhm. Und das, was dann in diesem fettgedruckten zusammenfassenden Text steht, ist ja eigentlich ganz was anderes. Und das ist ja die Trennung von Struktur, also Infrastruktur und Betrieb, was eigentlich der goldene Weg ist bei all diesen Netzen.
Ja. Ja, die Bahndebatte hat sich ja auch in eine interessante Entwicklung irgendwie genommen, finde ich. Also das ist ja, wäre ja ein entscheidender Punkt in der ganzen Klimadebatte. Aber jetzt ist es so ein bisschen, finde ich, reduziert auf das 49-Euro-Ticket. Habt ihr das?
Ja, 49-Euro-Ticket wollte ich auch noch was sagen. Aber jetzt mal hier noch, der Artikel ist insgesamt interessant. Vor allen Dingen wegen des letzten Absatzes. Da steht nämlich, auch der Bundesrechnungshof hatte in einem Sonderbericht für den Bundestag gefordert, Infrastruktur und Betrieb bei der Deutschen Bahn zu trennen. Also es ist gar nicht eine Forderung von CDU, CSU, sondern es wird etwas aufgegriffen, was sowieso schon empfohlen wurde. Und,
das ist, glaube ich, schon eine ältere Forderung von der CDU. Ne? Sie haben sozusagen, Rechnungshof hat es sozusagen nur gestützt. Also die können schon immer noch erfunden haben, das weiß ich gar nicht. Mir scheint, das ist älter.
Mhm.
Also die Idee.
Dann die Idee ist älter, aber ich weiß nicht, ob sie ursprünglich von der Union kam.
Ja, das weiß ich auch nicht, ehrlich gesagt. Also die Union ist doch traditionell für das Verkehrsministerium
zuständig. Und vor allen Dingen die Debatte oder diese Idee stammt aus einer Zeit, als die Union unangefochten regiert hat und immer das Verkehrsministerium gestellt hat. Also wenn das tatsächlich da schon eine Forderung der Union war, fragt man sich, warum man das nicht irgendwie vorangetrieben hat.
Gefühlt war das ja ungefähr 27.000 Jahrzehnte, aber wahrscheinlich, ich glaube 16 Jahre hatten die das Verkehrsministerium, ich weiß aber nicht genau, das stimmt.
Ja, da haben sie ja die Privatisierung vorangetrieben.
Ja, Privatisierung, und zwar die falsche Privatisierung, indem man eben Betrieb und Infrastruktur gemeinsam privatisiert hat. Was man nie machen sollte, weil man dann aus einem Staatsmonopolisten einen Privatmonopolisten macht, also vom Regen in die Traufe kommt.
Na gut, also die Zerschlagung, die im Titel angekündigt ist, findet so nicht statt, aber die Forderung ist die Herauslösung.
Genau.
Und die wäre sozusagen buchhalterisch, wenn ich jetzt mal den Bundesrechnungshof so bezeichne, auch sinnvoll.
Ja. Aber ich finde halt die drei Schritte so interessant. Bevor man klickt, ist von Zerschlagung die Rede. Wenn man geklickt hat, steht schon in der Überschrift, in der Überüberschrift Aufspaltung, was weniger ist. Und dann steht plötzlich Trennung von, Trennung von Infrastruktur und Betrieb. Ja, und dann wird es sogar noch vom Bundesrechnungshof empfohlen. Mhm. Also das Reißerische nimmt immer mehr ab. Mhm. Und ich finde einfach, das stimmt halt nicht mit der Zerschlagen, und das ist halt, das Wort Zerschlagen ist natürlich schon ganz klar negativ besetzt.
Naja, das ist halt auch die Komponente von gegen den Willen etwas tun.
Mhm.
Und wenn ich mich recht erinnere, gehört die Bahn ja uns.
Mhm. Nee, nur die Hälfte.
Und wem gehört die andere Hälfte?
Dem Bahn AG, Aktionäre.
Ja, aber die Aktionäre sind doch, es gibt ja nur einen Aktionär.
Den Bund.
Das ist die Bundesrepublik Deutschland.
Ja. Wollt ihr mich jetzt hier berumsen oder wie?
Nee, der Unterschied ist ja eine Nuance, die aber wichtig ist, denn eine Aktiengesellschaft ist gesetzlich verpflichtet, Gewinn zu erwirtschaften.
Gut.
Oder gewinnorientiert zu arbeiten, so. Oh. Und das ist bei einem Staatsunternehmen nicht der Fall.
Aber die muss ja keine Gewinne abwerfen, sondern...
Eigentlich schon.
Sie tut es halt nicht.
Also muss sie ja wohl doch nicht.
Eigentlich schon. Ja, sie hat den großen Vorteil, dass sie ihre Verluste vergesellschaften kann. Die werden durch Steuermittel ausgeglichen. Mhm. Ja, können wir auch noch zu dieser Vergesellschaftung kommen. Aber eigentlich sollte sie mal Gewinn machen. Das war die ursprüngliche Idee bei der Privatisierung.
Ist eigentlich Pofalla noch da?
Nein, schon lange nicht mehr. Oh.
Sonst könnte man noch, also ich meine, als Krisenlöser, Entschuldigung.
Aber wo als Krisenbeender.
Krisenbeender, genau, das konnte ja immer gut. Aber jetzt, wo wir schon bei der Deutschen Bahn sind, können wir schon nochmal das 49-Euro-Ticket erwähnen.
Ja.
Wir müssen kurz dazu sagen, dass Maha ein Bahnvielfahrer ist und deswegen gerne Bahnthemen, Bahnsprache zur Sprache bringt.
Ja. Ich habe, ja, weil ich da auch sozusagen fast täglich in Berührung bin damit. Und mir wurde ja auch mitgeteilt, dass meine Bahncard 100 jetzt seit neuestem auch ein Deutschlandticket beinhaltet. Als ich diesen Brief bekam, was ist denn jetzt schon wieder das Deutschlandticket? Und dann fiel mir auf, das Deutschlandticket ist ja der offizielle Name für das 49-Euro-Ticket.
Aber das war doch vorher auch schon so. Deswegen heißt der Bahncard 100.
Ja, da gibt es eine kleine Nuance.
Welche soll das sein? Bitte erzähl es mir.
Die Bahncard 100 beinhaltete den Nahverkehr in Städten, in den Städten, wo das City-Ticket gilt und auch war ja jahrelang so, dass in Berlin das City-Ticket eingeschränkt war auf den Bereich A und jetzt immer noch eingeschränkt ist auf den Bereich AB. Und das Deutschland-Ticket gilt generell in jedem Nahverkehr, auch über Land.
Ja.
Und das ist ein Unterschied. Also plötzlich hat die Bahncard 100 auch eine größere Gültigkeit.
Ah, okay, na gut, ich hatte auch noch mal 100, aber das jetzt war vor der Pandemie. Also
aber da konntest du nur in Städten fahren. Ah, aber du konntest nicht mit dem Überlandbus von...
Nee, das konntest du nicht.
Schestlitz nach Bayreuth fahren oder so.
Okay.
Das ging nicht und das geht jetzt.
Ich bin nicht so reich, ich habe nur das 49-Euro-Ticket.
Ja, aber du kannst damit sehr viel machen. Wenn du viel Zeit hast, kommst du auch immer hin.
Lustigerweise ist es billiger als die Umweltkarte, also die Verbundkarte, die man hier in Berlin kaufen kann.
Und die war so um die 80, 90, ne?
Nee, die kostet irgendwas um die 72, glaube ich, jetzt zur Zeit. Deswegen war das eine ganz klare Entscheidung.
Ja. Das ist eine ökonomische Entscheidung. Ich habe heute erst gehört, dass das 49-Euro-Ticket zwar sehr erfolgreich bei den Leuten ist, aber wegen des Streits über die Finanzierung zwischen Bund und Ländern wurde heute, habe ich gerade im Radio gehört, damit ihr droht, es nicht fortzuführen. Mhm. Ja, während ich lustigerweise, weil sie sich nicht einigen können, sozusagen, wer die Kosten übernimmt.
Kannst du eigentlich gar nicht machen, also, da gibt es einen Aufstand, denn ich kenne jetzt so viele Leute, die das nutzen.
Warte, ich bin noch nicht fertig. Gleichzeitig habe ich im Deutschlandfunk gehört, dass der Preis zu hoch sei. Also diejenigen, die es wirklich entlasten sollte, noch nicht ausreichend entlastet, weil 49 Euro für viele Menschen eben doch halt schon viel Geld ist. Und dass man auf 29 Euro runtergehen sollte,
das maximal. Das war ja das Berliner Projekt. Da gab es ja für Berlin das 29-Euro-Ticket, was dann also ich aufgegangen fand interessant, ist am selben das 49-Euro-Ticket. Und in dieser ganzen Debatte hat ja dann der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg auch noch ein Produkt, was sich vorgestellt haben. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, wie das hieß, was dann aber nicht gekommen ist.
Nämlich?
Die wollten die sogenannte VBB-Fahrcard, also vorne Deutsch, Fahr und dann Card, C-A-R-D.
Ja.
Da haben sogar mit großem Binnen-I einführen.
Hm, stimmt.
Das sollte nochmal so ein spezielles Produkt sein. Ich glaube, das sollte auch 29 Euro kosten. Und in Berlin-Brandenburg, also in VBB. Bereich gelten. Und das war die Debatte, die dann aufgehoben worden ist durch das 49-Euro-Ticket.
Ich finde es wirklich irre. Ja? Also dieses Ticket ist wahnsinnig erfolgreich. Die Menschen fahren Bahn, das, was wir immer wollten.
Ja. Vor allen Dingen, es kommt auch viel Geld rein, weil das ja wirklich jetzt praktisch, also ich kenne...
Sie fahren Bahn, das ist das, was wir wollten. Wir wollten, dass die Menschen mehr Bahn fahren, aus Klimaschutzgründen. Mhm. Ja? Sie tun es und jetzt wird gestritten um, wer könnte das denn wie finanzieren? Ich finde das echt ein Armutszeugnis.
Ja, ich finde, da kommen auch noch Probleme dazu. Sie wollen ja jetzt diese Plastikkarte abschaffen, die viele mögen. Vor allen Dingen Leute, die kein Smartphone haben. Also, ne, das ist ja für manche Menschen eine Hürde, ein Smartphone zu haben. Aber diese Plastikkarte lohnt sich halt nicht für viele.
Welche Plastikkarte
meinst du? Nee, du kriegst so eine
Plastikkarte
mit einem Chip drauf. Manche Leute haben kein Smartphone.
Ach so, ja.
Da ist nichts weiter verschlüsselt als deine Kundennummer und dass du bezahlt hast.
Ja. Naja,
genau. Ich finde es eine. Das ist vielleicht doch wieder eine typisch deutsche Debatte, weil ich weiß es nicht. Ich bin übrigens dafür, das gebe ich hier mit zum Protokoll, das 9-Euro-Ticket wieder einzuführen und gut. Aber auf mich hört ja keiner.
Naja, aber ich meine, auch das 49 Euro ist ja schon, um jetzt ein sozialistisches Wort zu nennen, eine Errungenschaft.
Naja, es ist ein Abo, ne? Und das 9-Euro-Ticket halt, war keins.
Ja. Naja, vielleicht sollte man das mit dem Abo abschaffen. Ja, dann ist ja schon viel gewonnen. Und ich denke, man sollte dann für Leute, die nicht so viel Geld haben, zum Beispiel Studierende, könnte man dann umschalten auf ein 29. Also ich meine, das kann man ja machen.
Noch eine Einschränkung übrigens dieses 49-Euro-Tickets. Ich kenne jemanden aus Polen, der das gerne nutzen würde, weil er Arbeitspendler ist.
Man kann nicht.
Der darf nicht.
Nee.
Er hat kein deutsches Konto.
Nee.
Du brauchst ein deutsches Konto.
Ah.
Ohne geht nicht. Du kannst es nicht einfach am Automaten ziehen. Und das finde ich auch schade. Ja? Warum,
ja,
warum nicht
schade,
am Automaten diesen Ein-Monats-Ticket ziehen und gut ist?
Ja. Das hat aber möglicherweise was damit zu tun, dass die Deutsche Bahn einfach was Zahlungsmittel angeht, ohnehin. Also ich meine, das ist ein... Also kauf mal... Also ich weiß noch nicht, wie das werden wird, weil das Reisebüro, wo ich immer meine Bankart 100 gekauft habe, jetzt den Verkauf von Bahnfahrkarten eingestellt hat.
Aber du kannst auch zu einem, also im Hauptbahnhof oder so, zu so einem Bahnreisezentrum gehen.
Ja, und wie bezahle ich da?
Na, entweder mit einer Karte oder Bar.
Ja, 7.000 Euro im Bar ist jetzt ein bisschen schwierig.
Manche Leute machen das.
Ja, das wurde mir auch gesagt von einer Mitarbeiterin der Deutschen Bahn. Und EC-Karte ist die Summe ein bisschen zu hoch. Also EC heißt ja
eine viele haben Grenze,
ne? Klar. Da ist die Summe zu hoch. Und bei der Kreditkarte?
Also für viele haben da auch eine Beschränkung.
Muss ich mal gucken.
Ja, klar,
schon. Also es geht wahrscheinlich mit der Kreditkarte, wenn die da nicht wieder, wie mir schon mal passiert, bei einem solchen Versuch, da dann sagen, ja, da müssen wir erst eine Autorisierung holen dann meine Kreditkarte da lauthals vorlesen im Bahnhof Zoo meine und anschließend auch noch die Prüfnummer laut vorlesen.
Ja, gut zu wissen, da sollte man sich hinstellen.
Also ich war schon richtig aus der Haut gefahren und deshalb habe ich danach das in meinem Reisebüro besorgt. Vor allen Dingen, weil man da auch eine gute Rechnung bekommt, die man dann einreichen kann.
Aber die kriegst du beim Reisezentrum auch.
Und
also ich habe das früher so gemacht, weil ich keine andere Möglichkeit gesehen habe. Ich fand das nur gut so.
Ja.
Aber bei mir ist das lange her, vor der Pandemie. Danach haben sie einfach meine Bahngewohnheiten nur geändert. Also es hat sich auch generell viel geändert.
Ja, es hat sich da einiges geändert, das stimmt schon. So, von der Zerschlagung der DB, wo kommen wir hin? Du bist aber jetzt wirklich dran.
Ja, ich fand eine Studie ganz interessant, auf die mich ein Radiobeitrag vor längerer Zeit aufmerksam gemacht hat und betrifft die Verständlichkeit von Reden im Deutschen Bundestag.
Okay.
Also es ist tatsächlich eine wissenschaftliche Studie von der Uni Hohenheim und die würde ich dann auch natürlich online stellen. Und ich würde euch gerne die Ergebnisse vorstellen, die ich ganz interessant fand, aber ich muss euch natürlich dann mit einem Quiz quälen, denn...
Bitte.
Wie ihr euch vorstellen könnt, sind bestimmte Kriterien für eine wissenschaftliche Untersuchung einfach wichtig, um zu sagen, okay, wie misst man denn Verständlichkeit?
Reliabilität, Validität?
Ist ein bisschen konkreter.
Okay.
Also ich will jetzt hier nicht einen Grundkurs machen, sondern also die beziehen sich auf Benutzung von Fremdwörtern, von Fachtermini natürlich, Fachbegriffe. Sie sagen aber auch Wortkomposita oder häufige Benutzung davon oder auch Nominalisierung sind der Verständlichkeit abträglich. Sie haben Anglizismen oder Denglisch, also Formen, die es eigentlich nicht wirklich gibt, die sind auch abträglich und natürlich die Satzlänge. Und das haben sie teilweise automatisiert ausgewertet für eine ganze Reihe Reden, ich glaube so knapp unter 100 Reden. Und zwar waren es Haushaltsreden, aber auch andere. Und haben dann eben geguckt, wie viel von diesen Fachbegriffen kommen vor, wie lang sind die Sätze und die größten sind wirklich doll lang, irgendwie so was wie 157 Wörter pro Satz und sie sagen natürlich auch, es hat einige Einschränkungen, klar, weil sie nehmen ja nicht die Reden als Audio, sondern sie nehmen die stenografische Variante und ein Stenograf macht natürlich gewisse Entscheidungen, zum Beispiel, wo ein Punkt setzt und wo er das eher mit Komma verbindet oder mit so einem Semikolon oder so, aber sie weisen auch darauf hin, dass es da eine gewisse Unsicherheit gibt. Aber sie haben auch so viel Reden genommen, dass sie immer mehrere von den
was denn jetzt passiert?
Haben. Ja, also na anyway, ich fand es ganz interessant, zum einen, wie ihr einschätzt, wie verständlich Bundestagsdebatten, ich nehme jetzt mal nur als Beispiel die Bundesminister, die von 2022, also wir haben ja, ich glaube, eine haben wir verloren, oder?
Ja, 2020 haben wir eine verloren, eine Bundesministerin.
Ja, aber also, wie ihr die einschätzt, sind die sehr verständlich oder eher nicht?
Im Vergleich wozu?
Na, sie, was die machen, ist, sie nehmen zum Beispiel Reden von CEOs als Vergleich, weil ich sehr hübsch, also Unternehmensführung. Aber sie haben halt ihre, die Kriterien, die ich eben genannt habe. Also wie oft werden Fachbegriffe verwendet oder Fremdwörter, die jetzt nicht unbedingt allgemein. Ich gebe euch gleich ein paar Beispiele und ich werde euch testen und ihr seid ja quasi schon Akademiker und in deinem Fall, Maha fällt in eine andere Kategorie. Weil er ist nicht schon immer.
Aber vielleicht verstehe ich es auch nicht. Also das hat ja nicht so unbedingt was damit zu tun. Ich meine,
nee, du hast schon einen Vorteil strategisch für Fachbegriffe.
Los jetzt, wir sind Sprachpodcast.
Ja, genau. Nee, ihr müsst jetzt mal antworten. Also, wie verständlich würdet ihr unsere aktiven Bundesminister einschätzen? Würdet ihr denken, die halten verständliche Reden oder eher nicht so?
Nicht so.
Nicht so?
Nee.
Also sie haben die Haushaltsreden genommen, ne, weil ja alle Ressorts davon betroffen sind. Ne? Mhm. Nicht so, würdest du sagen. Und du?
Ich glaube, Baerbock ist relativ gut verständlich und Scholz eigentlich auch.
Aber wenn es wirklich um was geht, dann.
Sie sagen halt nichts, aber.
Wird das. Ja, genau. Entweder sagen nichts oder das wird so verklausuliert, dass man gar nicht mehr weiß, was sie eigentlich sagen. Also deshalb. Also ich halte das nicht für.
Die Beispiele, die du jetzt genannt hast, waren weder unter den Winnern noch unter den Losern. Also die waren im Mittelfeld.
Okay.
Wissen. Aber insgesamt fand ich, dass das Ergebnis eher verständlich ist. Also die Mehrzahl. Kann sich auf diesem Index, den die da erstellt haben, also wie lang sind die Schachtelsätze und wie viele Fachbegriffe, kann sich ganz gut behaupten. Und die Gewinnerin, oder ihr könnt ja mal die drei Besten schätzen, falls ihr die überhaupt kennt. Und die drei Schlechtesten.
Also ich mochte ja immer die Reden von Gregor Gysi.
Nee, der ist kein Bundesminister,
ich weiß. Aber
Gysi ist hier natürlich drin.
Sehr verständlich und sehr bildhaft.
Richtig. Das stimmt. Das
also sie haben auch so eine schicke Übersicht in so einer Grafik. Mhm. Gysi ist tatsächlich ziemlich gut. Und die Linken haben generell ein ganz gutes
Standing. Wir sind ja auch nicht an der Regierung. Es ging ja jetzt um Bundesminister.
Ja, los Beispiele.
Ja. Naja, ich könnte ja schlecht raten. Also die zurückgetretene Verteidigungsministerin Christine Lambrecht hat sozusagen gewonnen in dieser Skala. Gefolgt von Bettina Stark-Watzinger, die, wie ihr sicherlich wisst, welches Ressort führt?
Gesundheit,
Bildung.
Wissenschaft.
Gott,
Bildung und Wissenschaft.
Ist jetzt peinlich.
Forschung, herzlich wieder. Bildung und Forschung.
Also. Bildung und Forschung, richtig. Ja. Und der dritte im Bunde, zu meiner Überraschung, die reden oft sehr schwer verständlich, aber liegt natürlich auch am Duktus und so, ist Karl Lauterbach, der welches Ressort führt?
Gesundheit.
Ja. Genau. Jawohl, also die sind in diesem Index auch über mehrere Reden hinweg als sehr verständlich. Und die Loser sind, die also fangen sozusagen drei von unten an, ist Christian Lindner. Welches Ministerium?
Wirtschaft. Finanzen.
Ja. Danke. Gefolgt von Volker Wissing.
Ja, Verkehr.
Verkehr.
Und Digitales.
Ach so.
Und Digitales.
Genau. Ja. Und die Loserin so richtig mit Abstand ist Steffi Lemke. Wisst ihr, was die macht?
Ja, Umwelt.
Umwelt. Genau. Also, das heißt, auch die Varianz ist enorm groß. Und jetzt gebe ich euch mal ein paar von den Fachwörtern, Wortkompositor, Nominalisierung und Anglizismen.
Bitte, darauf warte ich die ganze Zeit.
Ja, es geht los mit dem Wort von der FDP benutzt, Petitum.
Da? Petitum.
Oh, ich sehe hier spontan, wirst du mal aufhören, das sofort einzutippen?
Petitum.
Ist ein altes Wort.
Ja, ist ein altes Wort. Es muss Kai die Brille aufsetzen.
Hat seinen Verwendungshöhepunkt 1965 im Bundestag.
Das war tatsächlich, vor meiner also Zeit. Muss, also ich habe es auch nachgeguckt. Zwar Boomer, aber Petitum.
Ja, also das ist tatsächlich alt und ist so Amtssprache und geht auf ein
Wie was mit Forderung?
Ein Antrag, ein Gesuch.
Forderung. Ja, Forderung.
Petition.
Nicht so schlecht.
Gleicher Wortstamm.
Ja, ja, ich hatte auch bei einer Petition gedacht. Deshalb habe ich
Forderung. Also, wie gesagt, in den 60er Jahren die höchste Verwendung im Bundestag. Okay. Seitdem stark abgenommen.
Mhm. Die FDP benutzt es immer noch. Okay. Und dann kommen wir zu dem schönen Wort Disruption. Was heißt das eigentlich?
Was?
Disruption.
Disruption. Die Zerstörung.
Ja.
Das Zerreißen.
Auseinanderbrechen. Rom.
Oder zerschlagen.
Ja, es kommt halt aus dem amerikanischen Sprachraum, ne? Diese Disruptoren, die da immer die ganzen Geschäftsmodelle kaputt machen mit ihren neuen Ideen. Mhm. Ist ein sehr neues Wort. Interessanterweise im Bundestag gibt es erst seit 2016, vorher nie.
Ist das aus dem Buch? Also
das wird jetzt ja verwendet für das Internet, was in Disruption macht und Gutenberg und
fällt euch irgendeine Disruption ein, die ihr nennen?
Ich glaube, Elon Musk versteht sich als Disruptor. Ja,
genau.
Als KI. Ach, wegen Tesla?
Nee, wegen jeder seiner Ideen. Also sozusagen das Zerschlagen bestehender Geschäftsmodelle und das Suchen von Chancen in den Resten und mit seiner neuen Idee alle bisherigen Modelle kaputt machen. Und Uber galt so als große Disruption für die Taxibetriebe.
KI gilt als Disruption, obwohl es sie auch schon so lange
gibt. Ich verstehe, aber ihr seid ja auch Fachpublikum, also nicht, dass ihr, ne? Okay.
Schreckliches Wort übrigens, finde ich.
Ja, ich komme zum nächsten. Jetzt wird es kompliziert. Outreach-Projekte.
Outreach.
Tippst du schon wieder?
Natürlich.
Wir können das hören.
Outreach ist doch immer so, also ganz weit ausgreift und Leute erreichen will, die man normalerweise nicht erreichen kann.
Naja, aber deine Englischkenntnis ist natürlich auch überdurchschnittlich. Insofern, also gewertet als schlecht für die Verständlichkeit wird ja auch Anglizismen verwendet.
Ja. Aber es gibt Anglizismen, die man nicht versteht. Ja. Also wenn man die noch nicht gehört hat, dann... Also,
ja, natürlich.
The Backshop zum Beispiel. Ja. Der Rückenladen.
Come in and find out. Komm rein und finde wieder raus.
Kennst du nicht den Rückenladen?
Nee. Was ist das?
Backshop.
Ach so. Nee, das kann ich nicht. Ja,
ich muss da jedes Mal lachen, weil ich denke, Leute, das stimmt. War nicht schlau.
Yeah.
Ja, also Outreach. Ja, ich kenne Outreach als, welchen Outreach erreicht irgendwas? Also welche Wirkung erzielt es in anderen Zielgruppen? So. Im Bundestag, ich erkläre auch gleich, woher ich das weiß und was ich da gucke. Im Bundestag ist dieser Begriff nur zweimal gefallen bislang. Also es scheint sehr selten zu sein.
Das also war wieder FDP, Alexander Graf Lambsdorff.
Das passt, ja. Ich gucke hier in einer Datenbank aller Bundestagsreden. Ja, die sind ja alle digitalisiert, da gibt es Datenbanken dazu, da kann man einzelne Begriffe suchen. Da schlage ich immer mal schnell nach und gucke, wann die häufig gesucht wurden. Ja.
Ja.
Ich nenne euch jetzt mal noch mal eins von der Partei Die Linke, wo ich finde, also es ist als wird nicht so gut verständlich dargestellt. Ich finde es nicht so ein Wort.
Du hast doch über Bundesminister gesprochen. Die haben doch keine Bundesminister.
Nee, aber nein. Also ich habe euch jetzt hier sozusagen die Verständlichkeit gezeigt, aber die haben viel mehr Reden als nur von den Bundesministern.
Alles klar.
Also die Studie ist größer.
Ja, okay.
Ja. Die hat kein, nein, die Linke hat kein Bundesministerium.
Aber jetzt sag das Wort nochmal.
Wissenschaftscommunity wurde ihr als unverständlich oder nicht so verständlich angekreidet. Nee, fand ich.
Das ist doch leicht verständlich.
Wahrscheinlich wegen Community?
Ja, ist halt so eine bescheuerte Zusammenziehung von einem deutschen und englischen Begriff, so wie der Backshop. Ja,
Was ist da mit der
Wissenschaftsgemeinschaft?
Ja, macht mich wahnsinnig, genau.
Omaha, wo wir da über die Wissenschaftscommunity sprechen, sag doch mal, kommt da ein Bindestrich oder kommt da keiner?
Die Wissenschaftscommunity würde ich nicht mit Bindestrich haben, weil da ja ein Fugen-S drin ist. Und ich finde Fugen-S und Bindestrich, das beißt sich so ein bisschen, also das S, Wissenschaftscommunity. Aber das hat man ja aufgegeben. Also soweit ich weiß, war das bei der Rechtschreibreform 1996, dass man gesagt hat, man kann auch bei Fugen S Bindestriche schreiben, wenn das die Lesbarkeit erhöht. Und da das nun aus einem deutschen und einem englischen Wort zusammengesetzt ist, würde ich auch dazu tendieren, dass man es mit Bindestrich schreiben sollte.
Das war eine wunderbare Erklärung, die auch alle kritischen Aspekte beinhaltet. Sehr schön.
Gut, danke.
Ich habe noch eins für euch und bitte, der ist wirklich großartig und den würde ich schon unter Neusprech einsortieren. Onshore Wind.
Okay.
Onshore Wind.
Mhm. Olaf Scholz,
Bundeskanzler.
Was heißt es denn?
Das ist am Strand. Also auf dem Land, nicht auf der See.
Wir haben ja Windkraftanlagen, offshore sind, also auf dem Meer.
Ja.
Und jetzt ist natürlich
außerhalb die Frage, der Küste letztlich.
Übersetzt. Was ist das Gegenteil davon?
Ja, das ist bescheuert.
Das ist ja das Gleiche. Es ist ja mit der Pandemie sowas aufgekommen, wie irgendwie das alles online ist und virtuell und so. Und dann weiß man gar nicht, wie man jetzt sagt, wenn man sich nicht mehr virtuell trifft, dann sagen wir irgendwie unvirtuell, offline, physisch. Und so ist das da wahrscheinlich auch. Es ging um Offshore-Windanlagen und jetzt muss ich das Gegenteil finden.
Versuchen wir immer zu helfen.
Hat dann
Olaf onshore. Scholz, der ist ja auch manchmal sprachlich sehr begrenzt. Was soll er denn nur sagen statt Onshore-Wind?
Windanlagen auf dem Lande?
Ich sehe, ihr tut euch auch
Binnenwindanlagen.
Binnenwind?
Binnenwind, ja.
Auflandiger Wind? Ich weiß es auch nicht.
2005 das erste Mal gefallen, der Begriff im Bundestag.
Also diese sind alle neuer, alle aus dem Jahr 2022.
Ja, ja. Aber okay. Es gibt ihn schon eine Weile.
Ja. Ich habe noch einen für euch.
Passt. Bitte.
Ich find, Karl Lauterbach mit der Opt-out-Lösung wurde ihm auch als nicht so sehr verständlich.
Verständlich. Das kennen wir alle, weil wir ja immer mit Opt-in und Opt-out schon bei diesen Geschichten.
Du bist aber auch jemand, sozusagen, der sich damit beschäftigt, mit diesen ganzen Debatten. Ja? Mhm. Soll man bei diesen ganzen Anmeldungen im Internet irgendwas annehmen oder ablehnen? Soll man gezwungen werden, es aktiv anzunehmen oder soll es schon da sein und man muss es aktiv ablehnen, damit es weg ist? Das Opt-in und Opt-out.
Genau.
So, aber da bin ich schon bei dir, Konstanze. Das ist, glaube ich, kein allgemeinverständlich.
Ich bin nur wieder, wenn die sagen. Also, wir sind ja auch kein gutes Sample, zu bewerten.
Ich natürlich nicht, aber das verstehe ich schon. Dass du
da geht es um Organspenden wahrscheinlich.
Wenn du sagst, Karl Lauterbach hat doch einen
Gesundheitsminister, deshalb Opt-out aus der Organspende. Das heißt, man sagt, alle sind Organspender und du musst dich abwählen.
Lauterbach hat ein paar größere Vorschläge, die betreffen insbesondere das Zusammenholen von Gesundheitsdaten. Also Daten, die bei Ärzten.
Da wäre ich dann.
Doch eher für die
Opt-in. Da bin ich für Opt-in. Das kann ja nur nicht sein, dass man meine Daten erstmal, dass die erstmal überall rumgeschickt werden und dann muss ich sagen, nee, will ich aber nicht. Das kann nicht sein.
Ich führe da ein strategisches Verfahren dagegen. Und ich bin derzeit die Einzige, die sozusagen aufgrund der Entscheidung des Gerichts ein Opt-out hat, weil eure Daten werden ja auch schon zusammengeholt. Da gibt es ja das digitale Versorgungsgesetz, wie ihr sicherlich wisst oder auch nicht wisst. Also die Daten, die jetzt zusammengeholt werden, die noch von der Vorgängerregierung sozusagen so festgelegt wurden, die laufen in einem Zentrum zusammen, die sind nur technisch noch nicht ganz so weit.
Das sind aber nicht die Gesundheitsdaten?
Das betrifft nur gesetzliche Krankenkassen.
Ach so.
Also 73, genau.
Schlimm genug.
So ist es. Aber ja, also das Verfahren läuft noch. Also wir warten noch auf die Entscheidung, weil die technisch noch nicht fertig sind damit.
Aber da habe ich wirklich, da muss man doch eigentlich was machen können. Und das ist nicht verfassungskonform. Ich meine, so Gesundheitsdaten sind doch wahnsinnig persönlich. Da kann doch nicht einfach irgendwo irgendwas zusammengeführt werden und verarbeitet werden. Und
ich glaube, es gibt einen gewissen Pandemiedruck. Zu sagen, wir hatten nicht genug Wissen und jetzt wollen wir das haben.
Aber dieses Wissen ist statistischer Art. Da muss man nicht genau wissen, dass Constanze Kurz in dem und dem Zeitraum Corona hatte oder nicht.
Nee, die werden ja auch pseudonymisiert. Die Frage ist, ob das ausreichend ist, was sie da technisch machen.
Aber ist der die treibende Kraft nicht die Notfallmedizin?
Nee, die Pharma. Also es geht ja vor allem um Forschung. Also da sind schon, es sind eine ganze Menge Aspekte, sozusagen, die es gibt auch den europäischen Gesundheitsdatenraum, also das wird auch auf europäischer Ebene gerade angestrebt. Also die Debatte um die Opt-out-Lösung ist noch nicht ganz ausgestanden. In Europa scheint jetzt so zu sein, dass sich Opt-in eher so als Mehrheit
durchsetzt. Aber es gibt keine gute deutsche Übertragung, ne, dieser beiden Begriffe Opt-out und Opt-in.
Nee, mir fiel auch keiner ein. Fiel euch einer ein?
Nein. Nee, deswegen. Also ich habe gerade überlegt, es ist also Einwahl oder Abwahl.
Zustimmungslösung. Zustimmung oder
Abwahl und Abwahl ist eigentlich ganz schön. Also da weiß man, auch wenn man kein Englisch kann, was bedeutet. Okay, ich habe noch mehr für euch.
Bitte.
Out-of-the-Box-Denken.
Ja.
Christine Lambrecht, die ja eigentlich, wie ihr wisst, unter den Bundesministern gewonnen hatte.
Ja.
Was ist denn Out-of-the-Box-Denken?
Sehr beliebt. Und wenn man es denn tut, kriegt man immer Ärger für.
Ich bin jetzt ein bisschen überfragt. Out-of-the-Box?
Aha, also bist du ganz offenkundig kein Out-of-the-Box-Denker. Na, was, welche Box meinen wir denn?
Andersdenken könnte man auch sagen. Das ist ein bisschen in Verruf geraten,
der Begriff. Ja.
Die Andersdenkenden, die Querdenkenden?
Das ist sozusagen das Denken, dass die üblichen in diesem hoch immer gearteten System man sich befindet, Normen verlässt, die alle außer Acht lässt und Lösungen findet für Probleme, die nicht in dem üblichen Diskussionsrahmen liegen. Also ich begebe mich außerhalb meiner Schachtel und gucke mal von draußen drauf und finde eine Lösung und so.
Das ist ein bisschen erheiternd, dass es gerade Christine Lambrecht war,
oder? Sehr, sehr.
Verteidigungsministerin.
Und ich habe noch mehr. Sprechen darf, ist, wie gesagt, immer sehr gewünscht in diesen ganzen Management-Seminaren. Ist immer ganz wichtig. Und wenn man es denn tut, kriegt man immer Ärger für, weil das haben wir ja noch nie so gemacht.
Ganz genau. Aber Out-of-the-Box-Denken ist Hipper-Shit. Also genau. Kann man so sagen. Indoktrinieren.
Zwei englische Begriffe.
Ja, wir haben hier sehr viele, die wir verwenden.
Ich weiß.
Ja.
Ich habe
indoktrinieren, meine Herren.
Ja, sehr schönes
Na?
Wort.
Was heißt
schönes, denn? Schönes altes deutsches Wort.
Ja?
Kommt völlig aus der Mode.
Ja, klar.
Was bedeutet es denn?
Nur jemandem eine Meinung überhelfen.
Oktroyieren, jemandem eine Meinung oktroyieren, ja, um ein weiteres Fremdwort zu nutzen. Entschuldigung.
Ja, aber bei indoktrinieren sind die hinterher alle überzeugt von deiner Meinung.
Passt doch schön zur AfD, nicht wahr? Ich habe noch mehr. Suffizient, meine Herren.
Suffizient?
Ja, suffizient, was heißt das denn?
Das ist das Gegenteil von effizient.
Nee, suffizient ist
leider nicht.
Genügend.
Sehr schön, hinreichend, ja. Tatsächlich ist es ein bisschen hip geworden in den Nachhaltigkeitsdebatten, ist mein Eindruck. Da kommt diese Suffizienz dauernd. Aber wurde Ihnen, finde ich, zu Recht angekreidet, war übrigens einer von den Grünen. Paula Pichotta. Wir haben noch ein schönes für euch, auch von den Grünen, Überwachungsgesamtrechnung. Was heißt das denn, die Herren?
Sehr gut. Überwachungsgesamtrechnung, naja, wahrscheinlich, dass man alles für und wieder zusammennimmt und dann sagt man, naja, eigentlich müssen wir ja die Leute, müssen wir die Privatheit irgendwie schützen, aber es gibt ja jetzt auch so viele Verbrecher und so, und wenn man dann unterm Strich guckt, dann ist vielleicht das mit dem Verbrecherfinden wichtiger.
Ich denke, das wird der Herr Biermann hier besser können.
Ich habe mich damit beschäftigt, deswegen kann ich es vielleicht ein bisschen besser. Ich finde es ein sehr spannendes Konzept übrigens, was leider viel zu wenig Beachtung findet. Die Debatte dreht sich darum, dass ja bei jedem neuen Gesetz, was irgendwo eingeführt wird, was sich mit Videoüberwachung oder irgendeiner anderen Form von Überwachung beschäftigt, immer nur die Wirkung dieser einen Überwachungsmethode auf die Gesellschaft diskutiert wird. Und die Idee der Menschen, die dieses Wort kreiert haben, ist, naja, eigentlich ist es ja gar nicht so schlau, weil wir haben ja summierende Effekte von vielen verschiedenen überwachenden Regeln und Gesetzen und wir sollten vielleicht den Gesamteffekt betrachten auf die Gesellschaft und nicht nur immer diesen einzelnen Effekt.
Wer waren denn die klugen Menschen, die sich diese Gesamtüberwachungsrechnung erdacht haben?
Fällt mir leider gerade nicht mehr ein.
Das war das Bundesverfassungsgericht.
Genau, die haben es, glaube ich, in irgendeiner Gesetzesbegründung geschrieben, richtig.
Aber das ist doch eigentlich das, was ich gesagt habe.
Ja, ich wollte jetzt doch nicht sagen, dass es falsch war.
Ja gut, dann.
Nee, falsch war es nicht.
Interessant ist, dass es anderswo
ist eine gute Idee eigentlich.
Mehr Anziehungskraft hatte als in Deutschland, nämlich in Österreich. Aber es gibt jetzt tatsächlich auch einen Vorschlag zu tun, also eine Ausschreibung von der Ampel, die diese, in wissenschaftlicher Form tatsächlich mal ausrechnen will, also die Gesamtüberwachungsrechnung machen will.
Spannend. Weil, also die Idee dahinter ist ja, ne, es macht keinen Sinn, immer nur über die Wirkung jedes einzelnen Gifts zu diskutieren, wenn wir allen Giften gleichzeitig ausgesetzt sind. Vielleicht sollten wir darüber diskutieren, wie die Gifte alle zusammen auf uns wirken. So.
Ja. Ich habe noch einen für euch, den konnte ich euch jetzt nicht ersparen. Der geht so. Cyberresilienz. Na, die Herren?
Kann man sich gut vorstellen.
Klingt, als wäre es vom Innenministerium.
Genau. Huawei mehr kaufen. Ne?
Zum Beispiel,
Also,
was Cyber- ja auch unsinnig ist, weil ja alle alle Chips sind irgendwie Überwachungschips. Nur die Frage ist, ob man für die einen oder die anderen die Daten aufgibt.
kommen wir ganz lange
drüber reden. Nee, wir müssen mal, okay. Ja. Also das ist mir jetzt aber hier zu unwissenschaftlich. Ja? Also Resilienz heißt eigentlich was?
Widerstandsfähigkeit.
Genau, und dann ist die Cyberresilienz ja die?
Widerstandsfähigkeit von technischen Systemen, die sich mit Daten und Internet beschäftigen.
Hm. Aber ist nicht die Resilienz irgendwie sehr menschenbezogen?
Erstmal gibt es da keine
Systeme, das sind ja immer Systeme, die resilient sind.
Also du schreibst sie damit ja schon, ja, das stimmt. Okay, ja, man könnte sagen, man schreibt ihnen damit quasi menschliche Eigenschaften zu. Ja,
nee. Also auf jeden Fall würde
Redundanz müsste man dann eigentlich sagen, vielleicht Cyber-Redundanz.
Ja. Auf jeden Fall muss Cyber davor, damit klar ist, was wir für ein Domain haben.
Der Begriff taucht oft auf, wenn das BSI irgendwas sagt, weil die irgendwie sagen, wir müssen unsere Systeme härten und die müssen besser und sicherer werden und wir brauchen mehr Resilienz gegen Angriffe.
Aber Resilienz bezieht sich nicht ursprünglich auf Menschen.
Ich denke schon. Also ich kenne es in dem Zusammenhang, aber da wirst du mich bestimmt gleich eines Besseren belehren, oder? Also ich beziehe das immer auf Menschen. Ich bin ein resilienter Mensch.
Bist du?
Oh ja.
Oder glaubst du das nur?
Ich glaube, ich bin das.
Also man benutzt das natürlich auch in der Psychologie, aber ja. Resilienz ist eigentlich Widerstandsfähigkeit und das benutzt man, glaube ich, auch
botanisch oder so?
bei Federn und bei Maschinen. Das ist ja eigentlich, resiliere ist ja zurückspringen. Das ist ja der Ball, den du aufwirfst und dann der zurückspringt auf Lateinisch. Hm. Und das ist
den Mal habe ich vermisst.
Das ist nicht ursprünglich auf Menschen bezogen, ist schon metaphorisch.
Ja. Dann könnte man ja, dann ist das ja sozusagen metakorrekt.
Nee, das also ist Cyber. Wahrscheinlich dann wieder weiterverwendet. Das geht ja, das ist ja so eine Metaphernkette.
Aber die Frage ist berechtigt, wie viele Menschen diesen Begriff verstehen. Ja,
naja, also vor allem, was man meint, das ist in einem Satz. Sind ja nicht die einzigen Kriterien. Ich hatte ja schon gesagt, die Satzlänge und die Verschachtelung und so spielt auch eine Rolle. Mhm. Wollt ihr noch mehr? Ich habe noch mehr.
Ja, gerne.
Ja, etatisiert, meine Herren.
Oh, ja, das ist auch eindeutig, aber sag du erstmal.
Im Etat eingestellt.
Ja, berücksichtigt genau. Oder so, ja.
Na, also nicht Sondervermögen, sondern richtig im Etat. Das Gegenteil vom Sondervermögen. Was wir hier hatten, wo es auch Kritik gab.
Da gab es Kritik.
Wo Leute gesagt haben, das ist aber doch der.
Ein stehender Begriff.
Ein stehender Begriff. Ja, das macht es ja nicht besser. Ja.
Alle Beispiele, die jetzt genannt haben, sind natürlich. Ja. Als Beispiele für Macht ist unverständlicher. Ne?
Also ja, weil ich finde sowas ja gut. Also ich finde es ja wirklich gut, immer mal drüber nachzudenken, ja, inwieweit werden wir in unserer sich verändernden Sprache noch verstanden? Wie viele Menschen nehmen wir da noch mit? So.
Ja.
Und ja, es gibt ja auch genug Bewegungen, die sich dagegen wehren, dass die Sprache sich verändert. Ich finde es unsinnig, aber den Gedanken zu haben, okay, werden wir noch verstanden? Okay, ich bin Journalist, ich will verstanden werden. So, finde ich schon wichtig.
Sie machen in der Studie tatsächlich aber auch noch ein bisschen was differenzierter. Sie sagen, die Verwendung der Fremdwörter oder Fachbegriffe sollte vor allen Dingen dann als Unverständlichkeitsindikator gewertet werden, wenn sie nicht erklärt werden. Also du kannst natürlich das auch in der Rede verwenden und erklären. Mhm. Also mir geht es sehr häufig so. Mir ist das auch schon seit vielen Jahren ein Anliegen, Technik verstehbar zu machen. Mhm. Also ich benutze die Begriffe, weil ich finde, dass man sie auch nicht verschweigen darf, die korrekt sind, aber ich versuche sie zu erklären und ich finde, das haben sie hier in der Studie auch ganz nett gemacht, dass sie das nicht für jedes Fremdwort sozusagen einen Haken daran machen und in der Skala verrutschen lassen, sondern sie sagen vor allen Dingen Unerklärte oder Häufung. Mhm. Insofern finde ich das, ihr ahntet gar nicht, wie oft ich, also bei Interviews, das ist wirklich Standardsatz, vor allen Dingen im Radio, gebeten werde, nicht so oder gerade bei technischen, ich habe ja fast immer technische Themen, kein Fachchinesisch zu verwenden, sondern versuchen zu erklären. Ich denke, ich kann das auch ganz gut. Also ich habe so Erklärbär-Gene, aber diese Bitte darum ist so gut wie immer am Beginn von so einem Gespräch. Also sorry. Wollt ihr noch mehr? Ich hätte noch zwei, die ich finde, die sich lohnen. Ja. Wollt ihr die noch?
Ja.
Okay. Pull-Effekte.
Nochmal?
Pull-Effekt.
Ach so, ja, Push und Pull, ja.
Ja, na, was heißt das denn?
Das ist Ziehen. Pull ist Englisch für Ziehen. Und
Push ist
Nachziehen. Nachzieheffekte. Ja. Könnt ihr einen Pull-Effekt nennen?
Über den? Naja, es gab also in der Asyldebatte, ja, um dieses schreckliche Wort zu benutzen, spielten die eine Rolle, weil da ja immer die Behauptung war, naja, wenn wir jetzt die Leute da retten in diesem Mittelmeer, denn glauben ja noch mehr, wenn sie losfahren, sie brauchen ja gar kein Boot, um bis rüber zu kommen, sie müssen ja nur ein Stück schaffen, weil dann retten wir sie ja. Das wäre ja ein Pull-Effekt, also ein anziehender Effekt, die zu retten, dann kämen ja noch mehr. Eine, wie ich finde, menschenverachtende Debatte, aber ja.
Sie ist auch wissenschaftlich widerlegt?
Natürlich.
Naja, das ist schon wichtig, das auch mal.
Nee, aber wer fährt denn bitte, ja, mit der vagen Hoffnung, er könnte vielleicht gerettet werden, mit einem lebensgefährlichen Schlauchboot freiwillig aufs Meer? Falsch. Niemand, ja.
Gut, jetzt habe ich noch einen letzten für euch, wo ich. das ist ein Wort, was mir sehr häufig begegnet ist schon. Und ich wusste vorher nicht, was das bedeutet. Aber ihr werdet es mir sicherlich gleich sagen: Disagio.
Kommt es nicht aus der Finanzsprache?
Das ist aber, glaube ich, Disagio ohne I. Das I steht da zwar, das wird aber nicht gesprochen.
Möchtest du was hinzufügen?
Nee.
Es ist der Betrag, um den ein Kurs, ein Aktienkurs unter dem Nennwert liegt. Und dann gibt es noch Agio. Ja. Und es wurde verwendet und angekreidet.
Ohne
I. Finde ich auch zu Recht.
Auch wenn da ein I steht, kein I sprechen. Auf Deutsch. Und auf Italienisch. Kommt das mit Italienisch. Sogar Altitalienisch, das kommt aus dem 14. Jahrhundert schon. So lange wird das schon
schauen.
Gemacht. Hätte ich jetzt nicht gewusst.
Ich habe für alle Begriffe hier auch das Wiktionary bemüht.
Ah.
Aber nicht alle anderen, wie ihr euch vorstellen könnt. Also insbesondere ja die Wortkomposita und so sind nicht drin. Also Wiktionary ist manchmal ein bisschen. Also ich schreibe da ja auch drin.
Ach, du schreibst auch drin.
Yeah.
Ich bin ja ein großer Nutzer des Wiktionaries.
Ja, aber es ist oft schwierig, neuere Sachen einzufügen. Also hier gibt es so ein bisschen den Wikipedia-Effekt aus sehr viel Abwehr und so von den üblichen Verdächtigen, die sehr viel schreiben.
Insofern, aber du machst das mit deutschen Wörtern.
Ja, ich bin nicht gut genug in anderen Sprachen. Ich mache manchmal Übersetzungen mit rein, wo ich es jetzt weiß, aber ich kann nicht so viele Sprachen. Also dass ich mich jetzt da bei den sehr vielen, die da teilweise und auch echt Plan haben. Naja, aber ich mache es auch oft für technische Begriffe, weil die.
Naja. Ja. Ich bin über das Wiktionary sehr glücklich.
Ich weil, auch.
Also
wenn
auch
es das nicht gäbe, müssten wir es erfinden.
Ja, müsste man es erfinden, ja.
So, meine Herren, damit bin ich durch mit meinen Beispielen. Und ich werde gerne auch die gesamte Studie natürlich verlinken, denn die lohnt sich, finde ich, auch zur Durchsicht. Meine eigene Bundestagsabgeordnete. Also in meinem Wahlbezirk in Berlin, das ist Gesine Lötsch.
Von der Linkspartei.
Die
hat übrigens komplett gewonnen. Die hat also in der Auswertung von allen diese, die spricht offenbar sehr verständlich mit wenigen Fachbegriffen, schöne Satzlänge und nicht so viel Denglisch. Ja, wollte ich euch nur noch mal sagen. Ihr könnt ja dann mal da reinschauen.
Das finde ich gut.
Na, meine Herren? Haben wir noch weitere Themen? Oder
ja, ich habe auch noch, weil du uns jetzt so viel hast raten lassen, dann können wir dich auch mal raten lassen. Ich habe ein interessantes Konzept gefunden, und zwar in deiner Lieblingszeitschrift Der Spiegel. Und da habe ich folgenden Ausdruck gefunden, nämlich Schwachstelle der Wiedervereinigung.
Und welche
das
wohl sein könnte?
Was ist denn nun die Schwachstelle der Wiedervereinigung? Auch Kai ist gefragt. Ich meine, sind alle betroffen von der Wiedervereinigung, aber manche vielleicht mehr oder weniger.
Ja, die Schwachstelle könnte die Treuhand sein.
Oh.
Nein, es könnte sein.
Helmut Kohl? Nee.
Entschuldigung. Ihr müsst euch reden über den Spiegel.
Okay.
Der ist in Hamburg. Das heißt, der wird mehr so eine Wessi-Perspektive einnehmen.
Ja.
Und ihr habt jetzt die Ossi-Perspektive
einnehmen. Wir haben ein bisschen die Ossi-Perspektive.
Würde auch sagen, Kohl und Treuhand sind Schwachstellen, aber mehr aus Ossi-Perspektive.
Entschuldigung.
Aus der Wessi- Nein, was heißt Entschuldigung? Möglicherweise ist gerade die Treuhand auch ganz objektiv, ohne Perspektive eine Schwachstelle. Aber hier geht es, glaube ich, um eine aus Wessi-Perspektive. Denn es handelt sich um ein Zitat.
Ich bin gespannt.
Und zwar kommt das Zitat aus CDU-CSU. Also was halten CDU und CSU für eine Schwachstelle der Wiedervereinigung?
Hat Schäuble gepfuscht bei den Verhandlungen?
Vielleicht Genscher oder so? Der nicht, ich weiß nicht, schwierig. Aber also, kannst du uns noch einen Hinweis geben?
Also dann nehme ich den ganzen Satz, wo das Wort drin vorkommt.
Bitte.
das, und das geht es, was ist mit das gemeint, das soll auch helfen, in Ostdeutschland eine Schwachstelle der Wiedervereinigung zu beheben. Also jetzt Rentenlücke total. Ihr werdet es, ihr werdet die Welt nicht mehr verstehen, wenn ich das Ganze hier vorlege.
Bitte, bitte.
Bundesprogramm für Patriotismus. Union will mehr Nationalhymne singen und mehr Deutschlandfahne.
Das wird helfen.
CDU und CSU möchten mehr Schwarz-Rot-Gold. Also ich zitiere es aus dem Spiegel. Die Union strebt ein Patriotismusprogramm an, um nationale Symbole zu fördern. Das soll auch helfen, in Ostdeutschland eine Schwachstelle der Wiedervereinigung zu beheben.
Das mangelnde Demokratieverständnis aus westdeutscher Sicht.
Ich habe jetzt schon gedacht, Kirchenzugehörigkeit oder so, aber also, so Patriotismus. Oh, den müssen uns aber noch ordentlich einimpfen. Weil, was singen wir denn da? Singen wir da ganz viel und so? Haben wir noch mehr
alle Lieder des Deutschlandliedes? Alle Strophen des Deutschlandliedes?
Oh, nein, ich finde es vor allen Dingen, es ist für mich irgendwo unverständlich, denn Nationalismus ist ja nun auch in Ostdeutschland nicht gerade wenig verbreitet.
Und eines der großen Probleme der Welt, wenn du mich fragst.
Ja, genau. Das ist ein großes Problem der Welt. Aber eben so Deutschlandfahnen sieht man vielleicht auch mehr in Ostdeutschland als in Westdeutschland. Das ist meine Erfahrung. Also jetzt nicht
im Vorurteil.
Nicht mehr?
Nee, da siehst du jetzt eher schwarz-weiß.
Ach so, ja, okay.
Dann was verspricht sich nochmal die Christenunion von der Repatriotisierung? Weil glauben die dann, damit kriegen sie mehr Wähler oder was? Also was sind das politische Ziele? Ich verstehe
es nicht. Ja, ich verstehe es auch nicht so genau. Oh. Aber irgendwie gibt es da eine Schwachstelle.
Eine Schwachstelle, ja.
Also in Ostdeutschland wiederum soll der zum Teil fehlende Bezug zur eigenen Nation als eine Schwachstelle der Wiedervereinigung aufgearbeitet werden. Und,
der Bezug zur Nation.
Das ist Zitat von der CDU. Also ab der zum Teil fehlende Bezug zur eigenen Nation als eine Schwachstelle der Wiedervereinigung aufgearbeitet ist aus dem.
Sag mir mal das Datum, von wann das ist.
24.05.2023, also kurz nach dem.
Okay. Man, auf welchen Löchern, also da ist es mir schleierhaft, wie man in dem aktuellen Klima irgendwie vornehmen kann.
Ich finde es auch sehr seltsam.
Ja.
Aber ich fand halt Schwachstelle der Wiedervereinigung interessanten Ausdruck und dachte mir, das muss ich euch fragen.
Das ist aber wirklich schwer. Also da wäre, glaube ich, niemals drauf gekommen, dass der mangelnde Patriotismus die Schwachstelle sein könnte.
Ich hatte damit gerechnet,
ein sehr schönes dass ihr da nicht Rätsel.
Drauf kommt.
Wir müssen es ins Blog schreiben, ohne und aufzuklären, damit die bis zum Ende hören. Oder? Machen wir, oder? Ich meine, damit die incentiviert sind, nach unserem Blogbeitrag zu hören, bis wir es auflösen. Und nicht klar. Verlinken, meine ich. Sonst klicken die dahin und lesen es.
Ach so, ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, ja.
Mehr Deutschland fahren, das ist genau das, was dieses Land braucht, ja.
Ja, Entschuldigung. Nee, also, gut. Angesichts von Schwarz-Weiß-Rot ist vielleicht tatsächlich mehr Schwarz-Rot-Rot gar keine so schlechte Idee.
Mhm. Kai, hast du noch ein Beispiel für uns?
Ja.
Na dann los.
Ich bin immer noch bei dem Thema Asyl und Migration. Und es geht angesichts der Asyldebatte, ja, die ja die Union schon immer umtreibt, übrigens die Pull-Effekte, von denen du geschrieben, die du erwähnt hattest, sind auch von der Union mehrfach erwähnt worden im Bundestag in diesem Zusammenhang. Und es geht um einen Vorschlag von Friedrich Merz.
Ah, dem beliebten und sympathischen CDU-Vorsitzenden.
Genau, Vorsitzender der CDU. Und er war ja schon mal eine wichtige Figur in der CDU. Er war mal Generalsekretär, bis Angela Merkel auftauchte, dann war er es nicht mehr. Er war
auch schon mal Fraktionsvorsitzender.
Ja. Und das ist schon ziemlich lange her, mehr als 20 Jahre. Und die Idee, die er jetzt gut findet, hat er auch schon damals gut gefunden. Und das finde ich einen interessanten Aspekt. Es geht nämlich um das sogenannte Asylgrundrecht. Das würde er gerne abschaffen.
Mhm.
Und ich finde das schon interessant. Merz hat gerade, also anders, jemand anders aus der CDU hat das gerade gesagt. Er sagt, wir müssen dieses Asylgrundrecht abschaffen. Das gibt so nicht mehr.
War das Lindemann?
Nee, Thorsten Frey, kennt kein Mensch.
Ach so, oh, noch so ein Sympath, ja.
Genau. Und Merz hat das verteidigt. Und das ist keine neue Idee, würde ich nur sagen. Das wollte er schon vor mehr als 20 Jahren. Ich finde es nur interessant, weil da soll etwas eingeführt werden, was einen schönen, schleiernden Begriff hat, nämlich ein Kontingentverfahren.
Mm. Ah, das ist eine Mengenbegrenzung, oder? Also wie verbrämt er das generell? Das, also soll das ersetzt, oder wie?
Kontingentverfahren? Ja, genau. Soll das Asylgrundrecht soll abgeschafft und ersetzt werden durch ein Kontingentverfahren. Und dieses Kontingentverfahren, ne, also ja, es geht um eine Menge, ist aber noch viel schöner, weil die Idee, die Herr Frey verteidigt hat in seinem Beitrag oder vorgeschlagen hat in seinem Beitrag, sagt, naja, die Europäische Union sollte ein Kontingent festlegen von einer Zahl X von geflüchteten Menschen, die jedes Jahr in die EU dürfen. Mhm. Aber wer diese Kontingente füllt, also wer festlegt, wer in dieses Kontingent kommt, das macht nicht die EU, sondern das machen die Länder, von denen wir die geflüchteten Menschen nehmen. Das heißt, irgendwelche obskuren Regime kriegen ein Kontingent von 10.000 Menschen und die schicken uns dann 10.000 Menschen nach ihrem Gutdünken. Von denen
Das sind dann wirklich, also das sind wirklich Leute, die wirklich einen Asylgrund haben. Mach dir keine Sorgen.
Oh Mann. Du meinst, ich soll mir keine Sorgen machen?
Oh, echt, okay. Echt.
Ja, ja, das
haben
ist
Sie die Höhe der Kontingente bereits?
Ja, also debattiert wurde so die Zahl von 300.000 bis 400.000 Menschen pro Jahr für die gesamte EU. Und es wurde dann aufgeteilt auf alle Länder. Da bleiben dann für Syrien vielleicht noch 800 übrig oder so, keine Ahnung. Aber ja, das ist die Idee, die Herr Merz verteidigt.
Das ist keine gute, also dieser Merz ist, wenn der sich äußert, ist immer irgendwie schwierig.
Also den Asylgrundrecht ohne Wenn und Aber nicht.
Naja, also es ist ein Menschenrecht. Es steht im Grundgesetz. Es ist ein Grundgesetz, genau, Dass jedem Menschen auf dieser Welt zusteht, dass geprüft wird, ob er hier Asyl beantragen kann.
Ja,
ja.
Das ist richtig. Ich meine, wenn plötzlich ein Krieg ausbricht oder sonst was, kann man doch die Leute nicht im Regen stehen lassen. Also ich meine, das ist doch einfach auch...
Und es soll abgelöst werden durch ein Losverfahren.
Unchristlich, wenn man von der CDU-CSU spricht.
Ja, das Unchristliche ist eh eine Sache, aber... bestehen halt auch einfach Rechtsrahmen. Nee,
ist ja nicht natürlich klar. Sitz, ne? Ist unethisch, das natürlich unethisch sowieso. Unethisch
ist es auch, ja. Oh je, aha. Hm. Ja, ich fürchte, wenn das so weitergeht mit der allgemeinen Stimmung, werden sie dann mit solchen Forderungen auch in den Wahlkampf ziehen. Dann.
Das ja, ja jetzt das kann ich mir vorstellen. Das ist genau meine Vermutung, weswegen ich das auch ausgewählt habe, weil wenn Herr Merz das schon sagt. Und also,
ne,
er hat diese Idee schon sehr lange, er hat die begeistert aufgegriffen. Ich glaube auch nicht, dass Thorsten Frey diesen Text ganz allein geschrieben hat und ohne Merzens Wissens. Das scheint sozusagen ein Thema zu sein, mit dem die Union in den Wahlkampf ziehen möchte.
Mhm. Aber hätte nicht die Union viel bessere Chancen, wenn sie sich ein bisschen menschenfreundlicher geben würde und sich auf ihr christliches Weltbild zurückbesinnen würde, denn die Leute, die wirklich so eine rechte Politik haben wollen, die wählen doch sowieso das Original.
Ja, das ist ja genau das Problem. Also auf diese Leute schielt die Union ja in der Hoffnung,
die können sie nicht
zurückzuholen.
Können sie nicht zurückholen, das ist doch absurd.
Ja, noch dazu, da sich sozusagen die Debatte in diesem Kreis, also im Kreis der AfD-Sympathisierenden, ja immer weiter radikalisiert. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass es da irgendeine Linie gäbe, die nicht mehr weiter überschritten wurde, sondern es radikalisiert sich ja immer weiter.
Mhm. Naja, das betrifft den Kern von dem, was wir immer besprechen. Das schiebt ja genau diese Linie immer, also ne, worüber man überhaupt reden kann, noch weiter. Das ist ja ein klassisches Beispiel dafür. Mhm. Klar. Naja, und die AfD, da holt man deswegen nicht ab und kriegt die nicht in die CDU zurück, weil die ja auch die Politik als Institution ablehnen. Das ist ja, da ist ja mehr drin.
Das ist ja der Topos, den AfD-Politiker gerne sozusagen vor sich hertragen, obwohl sie ja die schlimmsten Nepotisten sind, die es gibt. Ja. Entschuldigung, ein Fremdwort. Also diejenigen,
Topos ist auch eins.
Ja, Entschuldigung, Verzeihung. Ja.
Aber wenn wir jedes Mal Beep machen bei Fremdwort, dann werden wir hier nicht fertig.
Meine Frau wirft mir das auch immer vor. Also diejenigen, die am meisten das System ausnutzen, um sich selbst zu bedienen und ihre Verwandten und Bekannten.
Ja. Naja, wobei, Wissing macht da gerade Konkurrenz.
Die machen irgendwie alle. Das scheint irgendwie jetzt gerade der neue Trend in der Politik zu sein.
Sippenförderung. Also wegen die Grünen und die FDP haben da wirklich schöne Beispiele geliefert. Aber es ist kein Rücktrittsgrund mehr, ne? Also.
Ja. Oh, vieles ist kein Rücktrittsgrund
mehr. Ja, das stimmt.
Dass eins einer war.
Ja. Das haben wir aber auch schon seit längerem beklagt. Ne? Ja. Oh je, das ist schon wieder ein schlimmes Beispiel. Das heute aber wirklich echt schlechte Laune-Beispiele. Ja.
Tja. Komm, mach was Fröhliches.
Was Fröhliches?
Ja, hast du was Fröhliches?
Ja, immer. Also ich meine...
Fröhlich.
Leichtigkeit des Verkehrs?
Oh je, das klingt jetzt nicht so fröhlich, aber mach's ruhig.
Naja, doch, dafür leider könnte es viel mehr davon geben. Ja.
Leichtigkeit des Verkehrs.
Kommt auf die Art des Verkehrs an.
Na jetzt, sag doch mal, was fällt euch spontan bei Leichtigkeit des Verkehrs an?
Drohnen? Okay, aber wo hast du es her, sag mal.
Na, ich habe es vom Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr. Mm. Was denn sonst, ich meine?
Ja, vom sympathischen...
Welchen Verkehr wollen Sie erleichtern? Datenverkehr, Straßenverkehr?
Naja, es handelt sich wahrscheinlich vor allen Dingen um den Straßenverkehr. Also...
Geht es um die LKW, oder?
Ja, pass auf. Also, das Bundesministerium für Digitalisierung und Verkehr schreibt auf Mastodon, glaubt es gar nicht, folgenden Text. Wir modernisieren das STVG. Thema Verständlichkeit, handelt sich um das Straßenverkehrsgesetz. Das steht da aber nicht, also muss man wissen. jetzt geht hier das Fenster zu, vor lauter Schreck. Indem wir Umweltschutz, Gesundheit und Städtebau integrieren.
Umweltschutz, Gesundheit und Städtebau?
Dafür sind die gar nicht zuständig. Gesetz
integriert. Umweltschutz, Städtebau und...
So,
worum geht's?
Dabei dürfen wir Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht. Achso, Entschuldigung, falsch. Dabei dürfen Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden.
Ach, Leichtigkeit ist. Es muss
damit fließen. Damit ermöglichen wir neue Entscheidungsspielräume vor Ort. So Volker Wissing.
Ach so, es geht um breitere Autobahnen.
Genau. Das Kabinett hat heute die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes beschlossen. Das bedeutet mehr Spielräume für Kommunen, Anpassung von Straßenverkehrsgesetz für Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs sowie Umwelt-, Gesundheits- und städtebauliche Ziele gemäß Koalitionsvertrag. Wir erweitern das Straßenverkehrsgesetz. Tempo 50 innerorts bleibt.
War Tempo 80 geplant?
Nee, Tempo 30. Mehr Sicherheit durch Tempo 30 an Spielplätzen, Schulwegen und Zebrastreifen. Sehr kurz. Mehr Schutz vor Lärm und Abgasen. Mehr Flexibilität beim Anwohnerparken. Wir erweitern das Straßenverkehrsgesetz. Warum das dauernd wiederholt wird, weiß ich nicht. Neue Ziele, Umweltschutz, Gesundheit, städtebauliche Entwicklung. Haben auch schon gesagt, Mann. Dabei dürfen Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs nicht beeinträchtigt werden. Neue Entscheidungsspielräume für Länder und Kommunen. Weiterentwicklung der Straßenverkehrsordnung.
Wir müssen das mal, warte mal, ihr müsst es mir metaphorisch verstehen.
Ja.
Das ist die Leichtigkeit, mit der man beschwingt durch die Innenstädte. Also diese Art Leichtigkeit.
Nee, ist schon
also,
beschwingt fährt.
Ja.
Ja. Das ist schon fies. Weil ich glaube, es geht darum, so von wegen, ihr habt ja mehr Klimaschutz gefordert und mehr Beschränkungen und so.
Genau.
Uns ist aber wichtig, dass weiter alle so schnell und viel fahren können,
und
wie sie wollen.
Und damit keine Missverständnisse entstehen, ist da drunter auch noch ein Bild, wo man nur Autos und ein Motorrad sieht.
Ja, sicher ist sicher. Naja, das ist ein schönes Beispiel.
Müssen Menschen nachher... sind ja auch kein Verkehr.
Nee, die Menschen sind ja nur nichts Weg. Sehen.
Die behindern
die Leichtigkeit. Behindern die Leichtigkeit sehr, ja.
Obwohl, das Motorrad könnte auch ein Fahrrad sein, obwohl das...
Das glaube ich nicht.
Nee, das ist, glaube ich,
kein Motorrad. Ich meine, die Leichtigkeit steigt wirklich enorm, wenn Fußgänger und Fahrradfahrer
weg. Nein!
Übrigens, Randbemerkung, weil wir gerade eine schöne Reportage dazu hatten aus Utrecht, der Stadt mit den meisten Fahrradwegen und Fahrradfahrern der Welt und so. Menschen sind ja immer Menschen, ne? Und von allen Radfahrern sind Fußgänger die schlimmsten Autofahrer, oder wie war der Satz? Auch wenn alle Radfahren, jammern die Fußgänger, weil sie dann immer noch alle scheiße sind. Ich fand das sehr interessant.
Ich bin einmal da gewesen in Utrecht. Ich dachte schon mal, Freiburg ist geil. Also, aber nee, das fand ich echt doll faszinierend, auch die Selbstverständlichkeit.
Ja, das Problem ist, dass die Fußgänger sich sozusagen an den Rand gedrängt fühlen, ja, von den wie irre radelnden Radfahrern.
Ja, es sind sehr viele, das stimmt.
Und ja, letztlich muss Verkehr einen Ausgleich finden zwischen allen Interessen. Ja.
Gut, aber da sind wir noch lange nicht in Deutschland, dass wir diesen Ausgleich brauchen.
Nee,
wir brauchen mehr Leichtigkeit
für Fußgänger. Um Gottes Willen, das meine ich damit nicht. Ja? Also das Auto hat hier immer noch Vorrang.
Ich werde auch die Leichtigkeit fordern jetzt immer. Beim Laufen und Fahrradfahren. Ich fordere Leichtigkeit. Das ist doch super, der Begriff. Ich finde wirklich ein episches Beispiel für Ansprech.
Ja, das ist wirklich gut, weil das nichts aussagt, die Leitigkeit des Verkehrs.
Naja, aber was da mitschwingt, ist halt Freude am Fahren. Also,
ja,
ne, das
klar.
Ist ja total klar, ne?
Mhm.
Es ist wirklich, also, was aus diesem Ministerium kommt, finde ich, hatten wir
ja
letztes Mal schon, wenn wir euch erinnern.
Immer,
aber,
ja. Immer haben wir das. Deshalb habe ich das immer dabei, ja. Für den sehr etwas gut. Heiteren Bereich, weil das einfach, also dann.
Das ist bestimmt eine technologieoffene Leichtigkeit.
Mhm.
Ich würde das vermuten.
Ja.
Ein schönes Beispiel. Meine Herren, wie viele Beispiele habt ihr denn noch? Und welche sind davon nicht so, ich würde sagen, nicht ganz so ein Downer?
Wir reden ja schon wieder sehr lange. Von mir aus können wir auch langsam.
Naja, wir nehmen noch eins, aber bitte ein fröhliches. Hast du noch eins?
Aber du hast noch so wenig Beine.
Ja, aber das würde jetzt ein größeres Fass aufmachen, weil ich jetzt, glaube ich, nicht mal machen will.
Ach so.
Ja. Ich habe ein bisschen viele Beispiele genannt von meinen, aber ist nicht so schlimm.
Mhm.
Sagst du mal, hast du noch ein fröhliches?
Ja, was heißt fröhlich?
Du musst toppen,
also ich habe auch noch ein Riesenfass, was ich nicht aufmache. Das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Aber ich habe hier noch ein Wort, was ich nicht mehr wiedergefunden habe. Aber ich meine, es ist im Zusammenhang gefallen mit der Debatte über die Deutsche Bahn. Also die sogenannte Zerschlagung, nämlich das Wort Potenzialstärkung.
Die Potenzialstärkung, oh, aber die hatten wir schon mal.
Ist das elektrisch gemeint?
Die hatten wir schon mal?
Nee, ist nicht elektrisch gemeint. Naja, man mit Potenzialstärken bedeutet ja nur, eventuell könnte da was Positives oder Negatives passieren und das muss man stärken. Ja, okay.
Naja, bei der Potenzialstärkung ist ja das Schlimme, dass man. Das Potenzial ist ja etwas, was noch nicht da ist, was nur möglicherweise ist.
Ja.
Und das stärke ich jetzt. Also ich stärke Fiktion im Grunde.
Naja, das ist eigentlich ein schönes, aber dann würden wahrscheinlich, wenn wir jetzt an die Verständlichkeit denken, ich habe heute so ein bisschen Verständlichkeitsfokus, würden wieder viele nicht verstehen.
Mhm.
Darum geht es wahrscheinlich.
Aber es klingt gut.
Ja,
Potenzialstärkung klingt gut.
Ja.
Aber was das eigentlich ist.
Aber eigentlich geht es gar nicht.
Also ich meine, es geht gar nicht. Nein.
Wenn du es jetzt von Menschen her denkst, ja, jeder Mensch hat ein bestimmtes Potenzial bei jedweder Fähigkeit.
Mhm. Nee, also Männer auch. Achso, Entschuldigung.
Moment, bin noch nicht fertig. So, wie viel dieses Potenzials du jetzt nutzt, ja, hängt sehr ab von den Umgebungsfaktoren, von wie sehr es sozusagen trainiert, ausgebildet, gefördert wird. Das Potenzial ist erstmal da. Das Potenzial selber kannst du per se nicht verändern. Das ist ein Möglichkeitsraum, der kann von 10 bis 100 reichen oder von 20 bis 130. Wie viel du denn davon nutzt, das kannst du verändern. Aber die grundsätzliche Ausstattung, die erstmal da ist, wie willst du das verändern? Außer durch
kannst du nicht verändern, das ist Quatsch.
Eigentlich. Ja, das ist tatsächlich ein Quatsch. Ja, man muss man aber darüber nachdenken, um darauf zu kommen, dass es Quatsch ist.
Nee, das ist mir eben aufgefallen, weil wir ja viel schon nachgedacht haben über die potenziellen Gefährder.
Ja.
Und das ist eben auch so, wo man irgendwas stärkt, was gar nicht, was ohnehin schon unendlich ist.
Ja. Wir wollen die aber Möglichkeiten verbessern, könnte man auch sagen.
Genau.
Ja, zum Zugang oder zu was auch immer. Ja.
Könnte man jetzt auch in den aktuellen Kontext zu der Förderschulendebatte, die unser Berntöck. Also wir sind gerade im August 2023, hat der Cash schon erwähnt. Und da gibt es immer so diese Sommerinterviews. Und unter anderem war da eins im MDR, wo ein Regionalfürst der AfD, den ich immer gern Bernd Höcke nenne, der aber, glaube ich, Björn heißt, oder ich weiß nicht genau.
Das weiß man, glaube ich, schon nicht
mehr.
Eins von beiden heißt er. Ja. Und eins von beiden war erfunden.
Mhm. Wie heißt der? Der ist Björn, oder? Ja. Sehr Wurst. Also heißt jedenfalls Höcke. Und er hat ja
so viel ist sicher.
Besondere Expertise, weil er ja.
Wobei er sich manchmal auch anders nennt.
Jetzt hör mal auf. Ich glaube, ich muss es hier übrigens mal offenlegen, wo wir mal darüber sprechen gerade. Ja? Die sind schon wieder beide alkoholisiert. Denn während wir hier
podcasten. Ja, wir trinken Wein, wie also
wir
immer.
Wir können das ja mal so sagen.
Ja, wir sagen Wein, jedes Mal, wir trinken
die Flasche Wein war schon angebrochen, weil wir die in unserem Podcast, genusscast.de, kann ich bei der Gelegenheit empfehlen. Da haben wir diesen
angenehmer
Wein.
Angenehmer Rotwein, den ich nicht aussprechen kann, schon das überlasse ich
probiert,
dir.
Probiert. Cadran de Grisette, ein Malbec. Aus dem Anbaugebiet Bordeaux. Und Moment, Bordeaux ist ja immer schwierig. Nee, stimmt gar nicht. Bordeaux. K.O. aus dem Angabegebiet.
Aber du kannst bei der Gelegenheit deinen Genusscast mal pitchen.
Ja, pitch ich jetzt. Da haben wir den auch schon besprochen. Wie gesagt, ein Malbec. Und der ist BASF-exklusiv. Diese Chemiefirma hat auch einen Weinkeller. Und das ist übrigens der zweitgrößte Weinkeller
in Deutschland. Und wie hat er so gemundet? Also
ja, sehr und angenehm. Ich finde den sehr angenehm. Ja.
Aber wo du erwähnst, dass du einen Podcast hast, könnte ich ja bei der Gelegenheit mal sagen, ich habe einen neuen Podcast.
Ja, dann sag.
Er heißt Dicke Bretter und wir haben jetzt schon die dritte Folge im Kasten. Und vielleicht wollt ihr den ja auch hören.
Das heißt, du bist da engagierter als hier?
Nee, also so würde ich es jetzt nicht formulieren. Ja, tatsächlich, die Idee von Dicke Bretter fand ich sehr schön. Also zu sagen, wir gucken mal, wie Regulierungen und Gesetze oder Urteile oder überhaupt politische Meinungsbildung, wie das so passiert. Also es ist mehr so ein erklärbäriger. Mhm. Also wie werden diese dicken Bretter gebohrt? Also das ist, wo wir dabei sind, unsere Podcast-Projekte zu pitchen.
Ja,
was ich habe keinen weiteres Podcast.
Aber ihr hattet einen sehr schön bei der Zeit, ne? Wo du, glaube ich, einmal mitgewirkt hast, oder?
Du meinst den Pegasus-Podcast?
Ja. Den kannst du hier pitchen, der ist wirklich
sehr gut. Ein sechsteiliger Podcast.
Oh, ich hätte nur fünf. Ups, da habe ich die letzte verpasst.
Macht nichts. Über die Überwachungssoftware Pegasus des amerikanischen Unternehmens NSO Group und die ganzen politischen Verwicklungen, die das weltweit ausgelöst hat und so. Genau.
Ja. Mhm. Jetzt haben wir aber alle drei mal unsere.
Ja.
Also natürlich, ja, sehr kritisch zu sehen, dann Parallelprojekte.
Natürlich. Gepitcht.
Kritisch zu sehen.
Naja, das zieht Ressourcen ab, das Pull-Effekte hier, ne, die hier wirken und die uns davon abhalten.
Und die man noch erstmal etatisieren muss.
Wir machen ja jetzt Push. Also wir pushen die Leute ja dahin. Und vielleicht kommen die ja dann wieder, oder weiß ich nicht.
Also wir wollen auch wieder auffordern zu kommentieren, oder? Also ich finde es immer schön, wenn Leute.
Also fand ich auch sehr. Also auch durchaus, wenn es kontrovers ist, fand ich das sehr interessant. Ja,
ich finde es auch völlig in Ordnung und lese das sehr gerne, wenn jemand sozusagen meine Argumentation auseinandernimmt und sagt, er hat andere Argumente.
Auch bei den Kutschen?
Es ging ja nicht nur um die Kutschen, es ging ja auch um die E-Fuels und so. Es ist ein guter Kommentar.
Ja.
Ich hätte noch einen letzten Begriff.
Oh ja.
Der auch natürlich im Rahmen dieser Debatte um Asyl und Migration eine Rolle spielt, eine sehr unselige leider. Es geht um die sogenannten sicheren Drittstaaten.
Ah, das sind die, wo die Leute denken, da ist man sicher.
Nee, wo das deutsche Innenministerium und andere definieren, da sei man sicher.
Nenn mal so ein, kannst du eins nennen, wo man sich besonders sicher fühlt?
Afghanistan, glaube ich, ist
das sicher. Ja, nee, gerade nicht mehr.
Ah, nee, es ging um die Drittstaaten, Entschuldigung.
Ja, ja,
das ist ja der Herkunftsstaat.
Ja, genau. Afghanistan ist der Herkunftsstaat. Also Drittstaaten, das ist ja diese aus Sicht verschiedener EU-Länder sehr fiese Regelung, ne? Wenn du durch einen sicheren Drittstaat kommst, dann darfst du zum Beispiel nicht mehr in Deutschland Asyl beantragen, weil du musst dann zurück in diesen sicheren Drittstaat und von dort dein Asylverfahren starten, weil der ist ja sicher, was willst du, also warum bleibst du nicht da? Ja. Das war so eine Regelung, die Deutschland, Frankreich und andere zentrale europäische Staaten, Großbritannien da ist glaube ich auch, geschaffen haben, um das Asylproblem, um auch dieses schreckliche Wort zu benutzen, an die Außengrenzen der EU zu verlagern. Und jetzt geht es darum, dass diese sicheren Drittstaaten, also Länder am Rande der EU und woanders, die an die EU angrenzen, wenn du auch nur durch so eins gefahren bist, kannst du nicht mehr in der EU Asyl beantragen, weil du warst ja schon im sicheren Drittstaat, wirst also dahin zurückgeschickt, dort in ein Lager geschafft und musst von dort aus dein Asylverfahren beginnen. Und das Interessante ist, dass im Rahmen dieser Debatte oder dieser Einigung der EU-Innenminister die Definition von sicher verändert wurde.
Oh.
Ja. Mhm. Also die war vorher ja schon vage.
Und jetzt, ich bin gespannt.
Jetzt ist auch ein sicherer Drittstaat, wo nur Teile des Landes sicher sind. Und ist auch keine Bedingung. Es war vorher Bedingung, dass dieser Staat das Genfer Flüchtlingsabkommen ratifiziert hat.
Nee, das ist Türkei, ne?
Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Mhm. Es gilt nicht einmal mehr der absolut basale Schutz des Genfer Flüchtlingsabkommens.
Jetzt noch gar nichts bedeutet praktisch in der Regel. Aber
das bedeutet nicht viel, aber man kann sich immer darauf berufen, ja, du musst sozusagen ernährt werden, man muss dir Wasser geben und ein Dach über dem Kopf, man darf dich nicht verhungern lassen. So, und das ist genau das Problem. Einer dieser sicheren Drittstaaten ist ja zum Beispiel Tunesien, mit dem die EU gerade ein Abkommen geschlossen hat über die Rückführung von tunesischen Menschen. Ja. Und Tunesien
treibt Menschen. Oder habe ich das falsch verstanden?
Tunesien treibt Menschen in die Sahara.
Aber ich meine, Tunesien soll nicht nur Tunesier zurücknehmen, sondern...
Nee, die sollen nur Tunesier. Das ist nicht wieder in der Türkei, die sollen nur Tunesier zurücknehmen.
Ach so, ja, okay, dann habe ich das nicht verstanden.
Die Türkei soll auch andere zurücknehmen und kriegt dafür sehr viel Geld. Nee, Tunesier soll nur Tunesier
zurücknehmen. Fällt das eigentlich auch in der die Pragmatismus-Argumentation von Annalena Baerbock irgendwie, dass die Umdefinition...
Das weiß ich noch nicht, das beschäftige ich mich gerade mit. Aber ich finde es echt irre. Also nochmal, ne? Tunesien treibt Menschen in die Sahara und lässt sie dort verhungern und verdursten und sagt, geht doch nach Hause, da lang, durch die Wüste. Und mit diesem Land haben wir EU, gerade einen Vertrag geschlossen und haben gesagt, hier, wir schicken euch die Leute zurück. Was ihr denn mit denen macht, ist uns egal. Ja, ob ihr das Flüchtlingsabkommen unterzeichnet habt oder nicht, ist uns egal. Ob ihr die in die Wüste treibt oder nicht, ist uns egal. Hauptsache, wir werden die los. Und das finde ich schon wahnsinnig zynisch und unmenschlich. Das ist wirklich der Wahnsinn. Mir fallen kaum noch Begriffe ein, ja. Ja, die sicheren Drittstaaten.
Ja. Aber der Begriff ist ja eh schon immer, also der war auch schon vor der Neudefinition ein natürlich Euphemismus.
Total. In diesem Fall ist es eigentlich nur noch ein Drittstaat und kein sicherer mehr, ja.
Ja, könnte man, ja, hätte man machen können.
Also die sicheren Drittstaaten sind noch viel unsicherer geworden, als sie schon vorher waren.
Ja.
Oder anders, die EU akzeptiert sicher in einem Maße, das nicht existiert.
Ja, aber jetzt werde ich aber schon wieder echt zynisch.
Entschuldigung.
Ja, es ist wirklich.
Wir können ja noch ein bisschen teasern. Ich habe ja noch ein paar gute Ideen fürs nächste Mal. Ich habe mich nämlich eigentlich für heute, und das ist nicht dazu gekommen, nein, eigentlich nicht für heute, sondern für eine Chaos-Veranstaltung, die noch nicht so richtig bekannt ist, nämlich die intergalaktische Erfahrungsreise.
IGER
in Bamberg. Die war dieses Jahr wieder und wegen auch des tollen Wetters, das war so schön. Also das war wirklich eine tolle Sache. Und das Gelände ist einfach so klasse. Wird auf dem Gelände vielleicht nur noch einmal stattfinden können, weil die Stadt das verkaufen will. Das ist so ein verlassenes Industriegelände, aber riesig, mit riesen Hallen, wo halt nichts ist, wo man sich halt aufhalten kann und Programm machen kann. Und da bin ich so eine Woche vorher noch gefragt worden, sie bräuchten noch Programm und ich sollte doch mal was machen. Da habe ich gesagt, gut, mir fällt jetzt auch auf die Schnelle nichts ein, ich kann auch nichts vorbereiten, aber ich mache einen Workshop über das CSU-Grundsatzprogramm. Und dieser Workshop war sehr ergiebig. Ich habe sehr viel dank der Teilnehmerinnen und Teilnehmer herausgefunden. Und das wollte ich eigentlich hier in den Podcast einbauen. Das habe ich auch denen versprochen. Also müssen wir das nächste Mal machen. Also wirklich toll. Also dieses Grundsatzprogramm,
dann müssen wir uns sehr bald wieder
treffen. Ist eine wahre Freude.
Da. Oh Mann, jetzt hat er uns aber echt angeteasert. Naja, es gibt eine kleine Möglichkeit.
Wer weiß, ob wir es schaffen.
Ne? Ja, das
nicht. Lass uns lieber fröhlich beenden.
Genau, lass uns fröhlich beenden.
Und mit diesem Anteasern. Oh. Ja. Das wollen wir aber nächstes Mal hören, aber es ist keine Ausrede.
Ah, da sind so tolle Sachen drin. Ja, da kann man. Ihr solltet das lesen, obwohl das kein, ich meine, immerhin 100 Seiten.
Keine Bettlektüre.
Aber es sind so schräge Dinge da drin.
Okay, also dann sagen wir am Schluss, wir nehmen sehr gerne Kommentare entgegen, freundliche, nicht so freundliche, vor allen Dingen aber welche, die anschließend an das, was wir inhaltlich gesagt haben, wir werden uns bemühen, alles online zu tun.
Ja, und wir werden das dann auch aufgreifen. Also wie gesagt, die Kommentare sind nicht vergebens.
Dann wünschen wir uns diese vielen Kommentare und sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja, tschüss.